Im Nachhinein wirkt immer alles total kontrolliert und normal und als hätte es genauso laufen müssen. Aber als wir uns kennengelernt haben, das war so drunter und drüber. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es war wirklich Chaos. Also als wir als Poetry Slammer unterwegs waren, da war ja der Preis zum Beispiel immer eine Flasche Whisky. Und wir haben beide sehr viel gewonnen. Und hatten nie Bock, diese Flasche Whisky rumzuschleppen. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Also,
wart ihr so Süffis?
Also als wir uns kennengelernt haben, waren wir schon eigentlich immer besoffen.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind meistens KünstlerInnen, PolitikerInnen, UnternehmerInnen, SportlerInnen. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast bzw. meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist BookBeat. BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und Buchfan auch ein riesiger Fan von BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in 12 Buchkategorien mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Denn das Beste daran ist, dass ihr BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles ist inklusive. Ich bin gerade ganz neu Fan von Matt Haig. Das ist ein Bestseller-Autor. Vielleicht kennt ihr die Mitternachtsbibliothek, die habe ich gerade angefangen. Und es gibt auch neu The Comfort Book. Das ist ein ganz, ganz neues Buch von ihm mit ganz vielen kleinen Gedanken, die Hoffnung machen. Wirklich, wirklich fantastisch. Macht richtig Spaß, das zu hören. Ihr könnt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr wollt. Einfach auf bookbeat.de/hotelmatze gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat für den Support und die tollen Hörbücher. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind Comedians, Arbeitskollegen, beste Freunde, Mitbewohner, Ehepartner und Eltern. Die beiden haben einen eigenen YouTube-Kanal, zwei gemeinsame Podcasts und Hazel steht gerade für die Vorpremieren ihres neuen Live-Programms auf der Bühne. Das alles organisieren sie seit einigen Monaten zu dritt. Ihre Tochter, die sie meistens nur das Baby nennen, hat ihr Leben umgekrempelt, logischerweise. Ich wollte wissen, wie sie das alles unter einen Hut bekommen, was sie zusammenhält und wann sie füreinander auch eine Herausforderung sind. Welche Fragen stellen sie sich als junge Eltern? Hazel hat mich schon mal allein im Hotel Matze besucht. Ich hoffe, ihr habt die Folge gehört. Damals war ihr ständiger Begleiter Thomas nämlich angeblich nur ihr Mitbewohner. Ihre Beziehung ist nun sehr öffentlich. Sie bezeichnet es selbst auch als eine Sitcom. Wie hat sich der Blick auf ihre Beziehung durch den Blick der Öffentlichkeit verändert? Das wollte ich wissen. Wie geht das Paar damit um, dass eine Person, Hazel, eindeutig mehr im Rampenlicht steht? Hazel und Thomas sind ein sehr beeindruckendes und besonderes Paar. Sie sind einander gleichzeitig die größten Fans und die schärfsten Kritiker. Und ihre Beziehung scheint ein Fundament zu haben, das allen Widrigkeiten trotzen kann. Wie machen sie das? Es ist mein erstes Liebespaar-Interview. Es war zum Teil auch ein bisschen wie eine Paartherapie. Das zumindest sagen sie während des Gesprächs. Wie die beiden eines ihrer ersten Treffen mit Schlafen verbracht haben. Warum sie am Anfang immer betrunken waren. Warum Hazel sich in ihrer Freizeit niemals auffällig kleiden würde. Das hört ihr in der letzten Folge vor meiner kleinen Sommerpause im August hier im Hotel Matze. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer.
Ich finde es so schön, dass man, wenn man einen Podcast macht und auch so wie wir das, glaube ich, machen, auch einfach immer sagen, also das ist gar nicht so ein, ich kriege öfters mal so Kritik, du bist ja gar nicht so kritisch oder und so weiter und so fort oder manchmal, also ich bin Patreon. Ich bin ein ganz stolzer Patreon von Anfang an und ich erzähle das immer, wie gern ich euch Geld überweise. Das ist eines der schönsten, weil so diese ganzen, ich habe auch Abo für größere Medienhäuser, aber das Medienhäuschen, wo ich am liebsten Teil davon bin. Und wirklich? Ihr macht das so gut. Ja, ja,
bist du Patreon von uns?
Ich bin Patreon von euch.
Ja, er hört ja immer unsere Folgen, gibt mir sogar Feedback.
Ich gebe
sogar
Feedback, ja. Das sagst du mir jetzt erst.
Das habe ich dir 100% schon ein paar Mal gesagt.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist doch, nee, aber ich finde das, ihr habt da so eine liebevolle Art, das zu machen, was ich finde, das ist ein total beispielhaft, wie man so ein Medienbrand aufbaut, aber dass es irgendwie überhaupt nicht so wirkt wie ein Brand.
Mhm.
Und jetzt ist es für mich wirklich ein bisschen weird, dass ihr beide mir gegenüber sitzt.
Ja, dito, das kann ich nur so zurückgeben.
Wir haben es ja einmal schon zu dritt gesehen, oder? Da vor dem, wie heißt es, Michelberger?
Vom Michelberger Hotel, ja.
Ja, das ist aber auch schon, ist es über ein Jahr her. Ich glaube, da war ich gerade ganz frisch schwanger, weil ich habe 2 Stunden, bevor wir uns da gesehen haben, habe ich den Frauenarzt angerufen und gesagt, ich würde gerne einen Termin machen. Ich glaube, ich bin schwanger.
Oh.
Ja, also es muss ein bisschen mehr als ein Jahr her sein.
So, und jetzt ist es ja...
Jetzt bin ich schon wieder schwanger. Nein.
Wow, um Gott. Das wäre so krass.
Das wäre furchtbar.
Darf ich fragen, wie es euch gerade so geht?
Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Also wirklich unglaublich wenig. Ich habe einfach, meine große Angst vor dem Termin heute war, dass ich keine geraden Sätze rauskriege. Aber bis jetzt bin ich confident. Also ich habe 6 Espresso getrunken. Ja. Langsam flutschen die Silben.
Langsam übernimmt die Psychose.
Wie ist es bei dir?
Also mir geht's eigentlich ganz gut. Also sagt sie weinend.
Ja, ja, ich guck gerade nach Taschentüchern.
Sie weiß, eine Pointe zu setzen.
Wir sind schon gerade ein bisschen am Limit. Also ja. Es ist gerade eine sehr verrückte Zeit. Wir fühlen uns so ein bisschen wie auf so einem Vulkan, der eigentlich gerade ausbricht, aber unsere Ärsche halten so oben den Deckel zu.
Das ja, ist so wir haben uns tatsächlich diesen Termin hier als Abschluss einer langen Arbeitsphase gesetzt und danach hab zumindest ich erstmal Feierabend für 3 Tage. Das ist eigentlich ganz cool.
Und ich
das bedeutet, dass wir die letzten 72 Stunden noch mega viel weggeschafft haben.
Genau, und ich habe quasi frei. Das heißt, ich muss nur 2-mal am Abend auftreten ab morgen. Also es war so, das haben wir dann so gemerkt. Ich gehe so zur Erholung, fahre ich jetzt in die Schweiz und drehe 2-mal am Abend.
Das war auch so verrückt. Gestern war unsere Mitarbeiterin Anja Schikarski bei uns zu Hause und hat aufs Baby aufgepasst. Und sie dann so, was machst du noch heute, Thomas? War so 18 Uhr und ich so, ich habe Feierabend. Und sie so, ja, was machst du dann? Ich so, ja, also ich muss noch die beiden Podcasts, die wir heute aufgenommen haben, Beni schicken. Dann muss ich noch Stefan Becker unser Videomaterial schicken. Dann muss ich nochmal durch das Wimmelbuch gehen. Dann muss ich nochmal ein Meeting morgen mit irgendwie Fernsehleuten vorbereiten. Und dann habe ich so festgestellt, krass, das ist nicht mal nur ein Arbeitstag, das sind 1,5 Arbeitstage, die ich dann abends einfach mal noch so mache. Das, ja, was ich damit sagen will, ist, ich bin total krass eigentlich. Also, dass ich hier sitze.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen jetzt eigentlich nicht damit angeben, sondern eher als abschreckendes Beispiel vorangehen. Ja. Leute, es gibt
Macht es nicht so.
Es gibt auch zu viel.
Ihr seid ja aber natürlich Vorbilder jetzt auch. Also, das merkt man ja schon, dass ihr so, also gerade weil ihr jetzt als Paar euch geoutet habt, also, als wir uns getroffen haben im Hotel, dann war das ja, mein Mitbewohner, genau, Mitbewohner, ist klar, und der kommt immer mit auf Tour.
Manchmal kam dann noch die Frage, 2 Schlafzimmer oder 1? Zeig mir einen Grundriss deiner WG.
Aber macht ihr euch dann manchmal Gedanken darüber, dass ihr diese Vorbilder jetzt seid? Also thematisiert ihr das in dem, wie ihr, was ihr zeigt? Also dass ihr auch sagt, okay, jetzt wir gehen ja auch in gewisser Weise mit Beispiel voran.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja, also gerade jetzt so in den letzten paar Monaten haben wir halt einfach gemerkt, es gibt quasi keine Eltern von jungen Kindern, die in der Öffentlichkeit sind, die das dann nicht so verklärt inszenieren. Also wir wollten dann schon irgendwie ein realistisches Bild vom Muttersein, Vatersein, Paarsein mit Baby darstellen. Und ich glaube, bis jetzt gelingt uns das auch ganz okay.
Ja, es ist ja auch so eine Schwierigkeit, weil wir haben eine relativ junge Gefolgschaft, glaube ich, die auch so ziemlich woke sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite leben wir jetzt natürlich auch einen Lebensentwurf vor. Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Also da gibt's manchmal so Spannungen, glaube ich, dass die Leute dann denken, ey, ich dachte immer, Hazel wäre super feministisch, warum kriegt ihr jetzt auch noch ein Kind? Oder solche Sachen. Oder ich dachte, ihr wärt irgendwie total links, warum heiratet ihr?
Ja, ja.
Warum lebt ihr in Anführungsstrichen nur in einer monogamen Beziehung und so? Und da gibt es manchmal so Risse, die wir aber auch versuchen ernst zu nehmen. Und ich glaube, da entsteht auch manchmal so eine Komik, dass man merkt, eigentlich will ich ja, aber ich mache nur.
Was meinst du mit Risse, die du ernst oder die ihr ernst nimmt?
Naja, das, also zwischen Anspruch und dem, was man dann tatsächlich macht. Also weil du gefragt hast, ob wir uns als Vorbilder sehen. Also ich versuche schon, ein gutes Leben vorzuleben, aber weiß auch, dass ich dann am Ende des Tages doch mal zu McDonald's gehe oder keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel jetzt heute explizit nach einem Wegwerfbecher gefragt, weil ich hier 12 Recap-Becher bei mir in der Küche habe und einfach es nicht mehr einsehe, ein Euro mehr für ein Espresso zu zahlen, nur um dann bei mir Recap-Becher zu sammeln. Also.
Und ich glaube, ein Recap-Becher herzustellen, wenn man ihn dann wegschmeißt, braucht auch sehr viel mehr Energie als ein Wegschmeißbecher.
Also es gibt halt immer mal wieder so Risse zwischen dem Anspruch, den man vielleicht als Vorbild haben müsste und dem, was man dann so de facto jeden Tag macht.
Und es gibt natürlich auch Risse zwischen den Erwartungen der Leute an gewisse Lebensentwürfe und dem, was wir in diesem Lebensentwurf dann daraus machen. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ja, du bist aber irgendwie feministisch, warum bist du dann verheiratet? Für mich schließt sich das halt nicht aus, aber für viele Leute schließt es sich halt aus. Und das muss man dann immer sich diesen Spalt anschauen und sagen, ja, auf welcher Seite dieses Spalts stehe ich und ist es überhaupt wert, den wahrzunehmen? Müssen wir den füllen oder ist es halt einfach so auf der Welt, dass einfach die Erwartungen ein bisschen anders sind als das Leben?
Na, ich glaube, das ist ja gerade die große Aufgabe, ne, die wir haben in der Jetztzeit, so dieses, das alles auszuhalten, dieses Recap-Becher, 35 Stück in der Küche und dann trotzdem zu sagen, heute bitte was zum Wegwerfen.
Heute sind mir die Faultiere im Regenwald scheißegal.
Genau. Und
ich muss überleben.
Und wie das
entweder
irgendwie so,
das Faultier oder ich.
Das irgendwie so auszuhalten und eben, das wirkt natürlich in der Kommentarspalte, ist das natürlich sehr, sehr einfach zu sagen, ich dachte, du bist Feministin, wieso heiratest du? Also das ist, nennt man vielleicht Liebe.
Ja. Ja, und also ich finde es immer so komisch, dass man so Leute kritisiert und dann gar nicht auf das Glück der anderen Person eingehen kann. Also, dass man gar nicht Glück als Grundbedürfnis sehen kann, sondern dass dann die Leute denken, ja, ich bin eine Frau in der Öffentlichkeit, ah, die Hazel, die ist jetzt ein Vorbild, dann muss sie aber alles machen, damit die anderen jungen Frauen das dann genauso machen können. Ja, aber ich will ja vielleicht auch Dinge machen, die mich glücklich machen. Und das wiederum macht es ja dann irgendwie zu einem längerfristigen, guten Projekt.
Ja, ich glaube, Adorno hat es Ticketdenken genannt, um mal einen Begriff in den Raum zu stellen, oder? Also wenn man, sobald man für die eine Sache ist, also sobald man, keine Ahnung, 1860er-Fan ist, muss man auch für die Tamponsteuer sein und oder gegen die Tamponsteuer oder was weiß ich. Also man muss, es gibt so ein Bild davon, wie man in einer gewissen Bubble zu sein hat und sobald man ein bisschen davon abweicht, finden das die Leute immer seltsam. Aber wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch Vorbild für ganz viele Leute.
Ich glaube, dass ich aber nicht so viele private Sachen zeige. Also so, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Und meistens dreht sich's ja bei mir um andere. Und dadurch ist das irgendwie so gar nicht, dann schwingt das mal mit und man weiß, dass ich einen Sohn habe und eine Frau habe und so weiter. Aber es ist nicht so ein, ihr habt ja selber gesagt, eine Sitcom jetzt sozusagen. Und das macht natürlich etwas ganz anderes, glaube ich. Also so, und natürlich, von mir gibt es kein T-Shirt, wo ich drauf bin und das trägt dann meine Frau. Also das ist ja eine ganz andere Art, also ihr lebt ja auch eine, und das meine ich überhaupt nicht wertend, eine Art Personenkult auch sozusagen, ihr bietet den ja auch an. So, also ich würde, ich sage jetzt mal nie, meine ich glaube ich auch wirklich so, nie allein auf eine Bühne gehen und sagen, hallo Bern.
Hallo Bern!
Ich habe jetzt eine Stunde Witze vorbereitet, die möchte ich euch mal vortragen. Das ist so das weitest von mir entfernteste, was ich mir vorstellen kann.
Hallo Bern, mein Pimmel ist klein. Stand-up in a nutshell.
Ja.
Danke, das war's von meiner Seite.
Ja, also die Leute fragen ja dann immer, das ist ja dann immer die zweite Frage, die dann sofort kommt. Ja, ist es denn nicht zu viel, was ihr von euch preisgebt? Habt ihr überhaupt noch ein Privatleben? Aber die Leute verstehen oft nicht, dass wir ja komplett am Drücker sind. Also wir sind zwar in einer Sitcom, aber wir sind die Autoren, die Produzenten und die Darsteller in dieser Sitcom. Also was diese Sitcom zeigt, entscheiden zu 100% wir. Und ich finde, das hat sogar was Befreienderes, wenn man den Leuten einfach alles schon gibt, was sie vielleicht gar nicht sehen wollten, wo sie zumindest nicht dran nachgefragt haben. Es ist besser, als wenn sie dann irgendwie rausfinden wollen, ist Hazel eigentlich in einer Beziehung? Und dann googeln sie und finden es ja eh irgendwie raus und dann leakt das irgendjemand. Weil dann ist es so brenzliges Material. Aber wenn ich es einfach sage, dann sagen die Leute, ah ja, ja, ist doch cool, passt.
Also uns ist quasi der Voyeurismus egal, solange die Leute unsere Ferngläser kaufen.
Das hast du jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, glaube ich.
Nein, das habe ich wirklich, der Satz ist gerade so entstanden.
Ja.
Nee, wir haben nämlich gemerkt, als du das Baby neu hattest. Also leider konnte ich dir in der Situation nicht so helfen, wie ich manchmal wollte. gab es unglaublich viel Medien und Zeitungsartikel. Ich war hier im Supermarkt einkaufen am Eigelstein und da stand auf dem Bildschirm, Hazel Brugger hat mit, da stand sogar mein Name, glaube ich, Comedian Thomas Spitzer, ein Baby bekommen und so. War total verrückt und irgendwann habe ich so zu Hazel gesagt, wir müssen jetzt irgendwann, nicht übermorgen, aber irgendwann in den nächsten 2-3 Monaten mal wieder selber uns auf YouTube zeigen, um einfach noch Herr des Narrativs zu sein. Weil sonst entgleitet es uns total. Sonst kommt irgendein Journalist auf die Idee zu schreiben, ah, ich habe gehört, der Name vom Baby ist so und so oder die wollen das und das und so. Und dann verselbstständigen sich irgendwelche Geschichten. Und wie Hazel gesagt hat, wir haben halt zum Glück mit unseren Kanälen die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, pass auf Leute, ich weiß, es gibt die und die Story, aber wir sehen das zumindest so und so. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, ein großes Privileg.
Ich glaube ja, dass ich in 10 Jahren Medienwissenschaftler mit euch beschäftigen werden und das sich angucken werden. Also wie jetzt so Big Brother, wenn man sich das so rückblickend anguckt, hat das ja so ganz viel ausgelöst. Also ganz Big Brother ist ja so eine, wurde finde ich, so eine neue Stufe oder ja eingeläutet. Und das macht ihr ja im Grunde auch. Also dieses sozusagen, das ist, aber es braucht eben gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wo das lief, RTL, sondern es braucht halt, es hat halt YouTube und Patreon und die Podcast-Apps dieser Welt und so weiter. Und es braucht alles gar nichts. Also wir sitzen jetzt hier alleine und wir brauchen keine Redaktion.
Ihr müsst euch das auch nicht anhören, ja. Leute. Wir brauchen euch gar nicht. Wir haben uns.
In irgendeiner Privatwohnung am Eigelstein hocken wir jetzt hier, 3 Leute. Ist schon witzig. Aber du hast eine unglaublich angenehme Stimme, fällt mir gerade auf. Also wirklich, ich kann mich da richtig reinlegen.
Dankeschön.
Ich glaube wirklich die krasseste Stimme, die ich kenne.
Ja, es ist krass, ne? Geht so durch Mark und Bein.
Ja, ja. Rede weiter, bitte.
Ja, ich stelle nochmal die nächste Frage, die ich noch hatte. Wie hat sich denn euer Blick auf eure Beziehung durch den Blick von außen, der jetzt ja neu ist, verändert? Also, weil ihr kriegt ja euch immer nochmal wieder gespiegelt.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch nicht, dass sich das so abschließend verändert hat, sondern dass es immer wieder mal kommt. Also, ich bin zum Teil, also es ist eigentlich tagesabhängig, weil es immer von meiner Situation innerhalb der Beziehung in Real Life abhängig ist, aber auch davon, wie Thomas gerade wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit oder auch wie ich gerade wahrgenommen werde.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also zum Beispiel, wenn wir gerade irgendwie super, wir haben gerade eine super Woche, es ist wirklich mega, also eigentlich sind alle unsere Wochen mehr oder weniger gut, aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man einfach so 7 Tage die Woche einfach am Stück denkt so, boah, mega geil. Einfach super geil in dieser Beziehung zu sein. Ich tue alles mir Mögliche, damit diese Beziehung für immer hält. Und dann kommt aber irgendwie gerade so eine Folge hoch oder irgendein so ein Schweizer Käseblatt verwurstet irgendwas, was Thomas gesagt hat, neu. Und dann kommen so Nachrichten so, hä, wieso sagt denn dein Mann solche Sachen? Wie kannst du mit dem zusammen sein? Und dann passt es so gar nicht zusammen. Also dann ist es wie so, macht es mich manchmal für eine halbe Sekunde so skeptisch, denke ich so, hä, stimmt, wenn das so wirkt, dann ist es vielleicht doch gar nicht so. Also dann merke ich so, ah, das kommt schon an mich ran und dann zweifle ich irgendwie so an was. Aber das passiert wirklich für eine halbe Sekunde und dann schütteln wir das ab, weil wir das echt schon lange auch jetzt durchmachen. Und umgekehrt ist es dann aber so, dass ich es dann versuche, auch an mich ranzulassen, wenn ich gerade irgendwie, wenn wir uns gerade eine Woche lang nicht viel unterhalten haben, wir sind beide super gestresst, haben vielleicht nicht immer zusammengearbeitet, sondern auch an einzelnen Projekten und sind deswegen ein bisschen in der Dissonanz. Und dann kommen aber Nachrichten, die sagen, boah, habt ihr eine coole Beziehung, so gern würde ich mich mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin so offen und ehrlich unterhalten und auch streiten, ohne dass es schlimm ist. Und dann denke ich so, ja stimmt, das ist echt wirklich mega cool. Also ich finde eigentlich, die Öffentlichkeit hat eigentlich nur positive Einflüsse, wenn man es so an sich ranlässt. Wenn es positiv ist und wenn es negativ ist, blocke ich es halt ab.
Und wir sind natürlich auch sehr oft zusammen und können sehr viele Dinge sofort besprechen. Also wenn irgendwas aufploppt oder so, dann können wir gleich sagen, in den meisten Fällen, hey, was ist denn das? Oder wie siehst du das? Oder, keine Ahnung, stört dich das auch? Oder sowas. Aber es ist wirklich immer so ein bisschen, wie Hazel gerade gesagt hat, wie so ein Boomerang, den man nicht vor 5 Sekunden losgeschleudert hat, sondern vor irgendwie 3 Wochen oder
und
so.
Du rechnest dann immer nicht mit dem Boomerang, dass er noch zurückkommt und dann fliegt er
und
dir
auf einmal merkt
Gesicht.
Man, ah krass, ich habe ja meinen Boomerang geworfen.
Da ist ja noch ein bisschen von meiner Kacke an dem Boomerang. Wie habe ich das denn gemacht?
Habt ihr dieses Reflektieren, also miteinander reflektieren, habt ihr das über die Jahre jetzt gelernt oder ist das etwas, was ihr von Anfang an, also ihr seid ja auch Kinder von wissenschaftlichen Menschen, beide, die ja sehr analytisch unterwegs sind. Und also das habe ich bei euch manchmal das Gefühl, ihr wisst, ihr könnt die Sachen so sagen und so ist das und das sind ja die Fakten und egal, ob die jetzt vielleicht emotional vielleicht ein bisschen verletzend sein könnten, aber so ist es nun mal und deswegen nehmen wir die so hin und deswegen können wir die auch so besprechen, so nüchtern auch. Ist das passiert oder ist das von Anfang an so eine Beziehungseigenart?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Beziehungseigenart, die wir aber auch ganz bewusst immer weiter trainieren und auch, also ich zumindest, ich weiß, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber ich habe das, als ich mit Thomas zusammengekommen bin, immer schon als so USP unserer Beziehung in meinem Leben, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, empfunden. Also ich habe gemerkt, so, das hatte ich vorher noch nie mit einem Mann und auch nicht mit einer Freundschaft. Und das gilt es wirklich zu pflegen, weil wenn man das ist sowas, also es gibt ja so ein paar wenige Dinge im Leben, wo man so merkt, boah, wenn ich das verkacke, das wird mir wehtun in 20 Jahren. Und dieses Kommunizieren und analytisch über unsere Gefühle reden, das ist so eines dieser Dinge.
Ja, es hat wirklich so sofort geklickt. Also es ist wirklich, als würde man 25 Jahre mit einem Puzzleteil rumlaufen und dann endlich findet man das Gegenstück dazu. Es war wirklich krass. Also auch gar nicht unbedingt auf so einer, weil unsere Beziehung wird gerne auf so eine technokratische Seite runtergebrochen. So,
was heißt das?
Ja, so ihr könnt so gut miteinander reden und also als würden wir quasi, als wären wir keine Menschen, sondern einfach nur.
Das ist ja das Analytische.
Genau.
Also euch analysiert man natürlich auch und sagt, ja, na klar, der ist Comedian, sie ist Comedian, er kann gut mit der Kamera, sie kann gut vor
genau,
der Kamera.
Genau, die Väter genau. Sind beide Neurowissenschaftler, ist ja klar, dass es funkt.
So, als wären wir Vision und Doctor Strange irgendwie ja. So und das wäre einfach alles immer nur so Gedankenstrahl.
Darf ich Doctor Strange sein?
Ja, klar. Yes. Und aber als ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, eine der ersten Treffen, wir hatten damals total viel Schlafprobleme. Das hat uns auch am Anfang verbunden irgendwie, weil wir beide irgendwie immer unter Stress standen, unter Strom und immer ganz viel los war.
Gott sei Dank ist das jetzt vorbei.
Ja, es ist jetzt vorbei. Es kommt genau. Jetzt wieder. Und ich weiß noch, eine der ersten Treffen war so krass, weil wir haben uns getroffen, haben uns in ein Bett gelegt und umarmt und ich glaube 20 Stunden am Stück geschlafen. Und das war wirklich so. Wow.
So in einer Umarmung.
So einfach so, als hätten wir uns das ganze Leben gesucht und gefunden und dann einfach so geschlafen. Das war total krass. Also weil wir, wow. Glaube ich, den anderen auch auf einer ganz körperlichen Ebene als Ruhepol sehen. Und das ist was unglaublich Schönes.
Ja. Haben wir seitdem auch nicht mehr hingekriegt, glaube ich, so 20
ja,
Stunden.
Ich war direkt eine Gänsehaut, ja.
Ja, oh, hey, so kommen auch ein bisschen die Tränen.
Wo war das?
Bei Thomas' Mutter im Keller. Ja. Da ist sie gerade, also Thomas' Mutter hatte in einem Haus gelebt, wo unten so eine Einliegerwohnung noch drin war, die ihr aber dann auch noch gehörte. Und das war gerade im Prozess, umgebaut zu werden für eine Nachmieterin. Und das war in so einem total weirden Zimmer, was Thomas' Bruder noch so angestrichen hatte. Es war so das hässlichste Zimmer, was ich je gesehen habe.
Ja, er hat so Wolken an die Wand gemalt. Aber schön. Ich glaube, die Wand war weiß und die Wolken waren blau.
Ja, ja.
Aber es war irgendwie total hässlich.
War so ganz typisch.
Und dann noch so,
ein bisschen
so eine,
crazy.
Und dann noch so eine Sonnenlampe, die gar nicht dazu gepasst hat. Ja, auch ein kreativer Geist. Shoutout an meinen Bruder. Das Zimmer hat seinen Zweck erfüllt.
Ja, nee, war sehr schön.
Was habt ihr ineinander entdeckt? Also, du sagtest ja Puzzlestück. Und Puzzlestück ist ja etwas, was man selbst nicht hat. Also, das ist ja nicht, sind ja nicht zwei gleiche Teile, die jetzt sich treffen, sondern es klickt ja.
Ja, wir haben, also das haben wir echt, gerade letzte Woche haben wir mit irgendwie uns mit Leuten getroffen und dann haben wir so gemerkt danach, boah, das war jetzt irgendwie kein Abend, der uns Energie gegeben hat und, oder ein Nachmittag, es war gar kein Abend, keine Ahnung, die Zeiten verschwimmen, aber ich habe dann zu Thomas gesagt, es ist so krass, wenn ich solche Begegnungen noch habe, manchmal hat man ja einfach so Begegnungen mit Leuten und es klickt halt nicht zu 100%, eigentlich fast immer, und ich habe zu Thomas gesagt, es ist so verrückt, bevor ich dich kennengelernt habe, war jede soziale Interaktion für mich so, immer, also es war so, als hätte ich nie, ich habe eigentlich ein ziemlich großes Talent, würde ich sagen, mit Leuten in Kontakt zu treten und irgendwie was aus denen rauszukriegen, aber was in die reinzukriegen und dass die was aus mir rauskriegen, das gab's halt eigentlich noch nicht. Also das ist so Thomas' Aufgabe als Puzzleteil, dass ich mich halt auch wohlfühle. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin so zwanghaft damit beschäftigt, dass die anderen sich wohlfühlen, aber ich fühle mich halt nie wohl dabei. Und bei Thomas fühle ich mich halt selber auch wohl. Also es ist echt so wie einfach so, dass man so kontrolliert, bin ich normal oder bin ich verrückt? Und wenn alle anderen verrückt sind, ist es ja sehr arrogant zu sagen, ich bin der einzig normale Mensch. Aber wenn ein anderer auch noch normal ist, so wie man sich selber fühlt, dann besteht halt die Möglichkeit, dass man nicht verrückt ist.
Ja, irgendwo in den USA habe ich mal den Spruch gesehen, als wir im Urlaub waren, you only need one person in life who's on your level of crazy. Und das war so genau das. Also man braucht eigentlich nur einen Partner in Crime und dann ist man nicht verrückt. Sonst ist man ja so im All irgendwie wie der kleine Prinz so auf einem kleinen Planeten und funkt so und hofft, dass irgendjemand mal vorbeikommt. Aber man braucht wirklich nur eigentlich eine Person und dann ist es Normalität, eine kleine gemeinsame Mini-Normalität, die man schafft.
Und umgibt euch da nicht die ganze Zeit auch eine totale Angst? Also so auch, das ist ja so, wenn man so weiß, okay, dieses Puzzlestück passt jetzt. Mhm. Und das ist ja, also ich will jetzt, ne, es ist ja so, aber gerade wenn das so für euch so ein das ist das Stück, das ist ja auch so kostbar, dass es ja auch ganz schnell auch zu kostbar sein kann. Ne? Also kennt man ja so mit, keine Ahnung, neuen Gegenständen, die man hat. Und man hat so, die sind so total, haben ganz viel gekostet und sind auch so dadurch ja auch so brüchig und man hat so einen Wert.
Ja, das war ja die große Gefahr am Anfang, deshalb haben wir ganz lange nicht zusammen gearbeitet und uns da ganz langsam rangetastet. Also ich glaube, wir waren
fünf Jahre, viereinhalb Jahre.
Ich hätte
oder
es
so
gesagt, drei, aber vielleicht war es auch länger.
Ja.
Also wir waren sehr lange zusammen, bevor wir dann zusammen gearbeitet haben. Und als wir das erste Projekt gemeinsam hatten, haben wir das auch komplett geheim gemacht. Also immer nur nachts und wir wollten, dass niemand das weiß, weil wir dachten, wenn das in die Hose geht, bleibt es einfach zwischen uns und das ist egal.
Verstehe ich, ja.
Und da haben wir dann aber auch gemerkt, also das hat Thomas dann, glaube ich, sogar zu mir gesagt, krass, es war so schön, mit dir zu arbeiten, ich könnte das sogar auch, wenn wir uns trennen.
Mhm.
Und ich meine, also natürlich ist es viel komplizierter als einfach nur das und ich glaube, es ist dann eh, wenn man dann in einer neuen Beziehung wäre, dann wäre das auch sehr schwer, dem anderen Partner, dem neuen Partner klarzumachen, nee, das ist jetzt nur noch mein Arbeitskollege und alle kennen uns zwar als Paar, aber wir sind nicht mehr zusammen. So, also das ist so ein bisschen wie aber, es ist dann einfach zu freaky. Aber ja, also das hat uns eigentlich dann extrem beruhigt. Aber klar hat man irgendwie Angst, dass es kaputt geht. Wir haben vor einem halben Jahr ein neues Auto gemietet. Also wir haben jetzt immer, wir machen so Langzeitmieten, damit wir uns nicht auf ein Auto festlegen müssen. Keine Ahnung, es ist so ein...
Gut.
Ja.
Das werde ich mir notieren.
Und Thomas hat...
Grüß an meine Frau
Thomas
schon mal.
Hat nach,
das könnte doch eine Lösung sein.
Thomas hat nach 2 Stunden schon das Auto kaputt gefahren. Und ich finde, so muss man das machen. Wenn einem was so richtig am Herzen liegt, muss man gerade am ersten Tag eine Delle reinmachen, um zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Und so... Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Delle in unsere Beziehung reingemacht haben, aber wir hatten schon auch einfach ein ziemlich wildes Leben rund um die Beziehung herum.
Ich glaub,
was war denn so eine Delle? Das muss ich natürlich direkt...
Ja, zum Beispiel einfach, dass wir eine Fernbeziehung hatten. Also das finde ich ist schon, ist einfach nochmal so, ist nicht eine Delle, aber das zeigt schon, hey, die Beziehung ist zwar mega wichtig, aber sie ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich alles stehen und liegen lasse und einfach die ganze Zeit mit dir rumhänge. Oder?
Ja.
Komm, du wolltest noch was anderes sagen.
Nee, also auf jeden Fall. Und ich meine, was jetzt ja auch noch dazu kommt, ist, dass wir jetzt ja nicht nur ein Puzzlestück haben, sondern noch ein kleines Puzzlestück zusätzlich. Also ja, von daher ist ja die Wahrscheinlichkeit mit jedem weiteren Kind ist die Wahrscheinlichkeit kleiner. Dass man irgendwann wieder komplett alleine ist, vielleicht. Aber ja. Am Anfang, also im Nachhinein wirkt immer alles total kontrolliert und normal und als hätte es genauso laufen müssen. Aber als wir uns kennengelernt haben, das war so drunter und drüber, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es war wirklich Chaos, also komplettes Chaos. So jeden zweiten Tag irgendwie unter irgendeinem Tisch aufwachen und
Oh, ich muss jetzt los, weil ich muss in 9 Stunden dort sein und ich habe 10 Stunden Weg vor mir. Es war, jeden Tag war so.
Also als wir als Poetry Slammer unterwegs waren, da war ja der Preis zum Beispiel immer eine Flasche Whisky und wir haben beide sehr viel gewonnen. und hatten nie Bock, diese Flasche Whisky rumzuschleppen. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Also,
wart ihr so Süffis?
Also als wir uns kennengelernt haben, waren wir schon eigentlich immer besoffen.
Ja.
Das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, naja. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Nee, also mittlerweile, ich trinke natürlich sowieso gar nichts, wenn ich stille, auch in der Schwangerschaft nicht. Aber eigentlich sind wir gar nicht mehr so richtig auf Alkohol.
Ja, oder ich meine, als ich Hazel kennengelernt habe, da bin ich gerade einen Monat vorher mit meiner Freundin zusammengezogen. Und dann habe ich Hazel kennengelernt und das war irgendwie so, mit der Freundin muss man auch sagen, es war immer schwierig.
So ein bisschen vorbei auch.
Es war nicht vorbei, es ist eigentlich nie wirklich losgegangen. Und wir sind auch nicht zusammengezogen, sondern in eine WG zusammen. Oder sie ist in meine WG dazugezogen. Und es war so, ich habe dann mit ihr eine Waschmaschine gekauft. Und ich weiß noch, wie ich dann zu einem anderen Kumpel gesagt habe, oh, das ist so alles so kompliziert. Ich muss hier diese Waschmaschine kaufen und dann gibt's aber noch diese andere Frau und ich chat mit der die ganze Zeit und so. Und es war wirklich einfach unendlich.
Ja, und der eine Kumpel hat doch sogar so gesagt, du sollst es auf keinen Fall, also nee, jetzt kaufst du die Waschmaschine und bleibst mit der
zusammen. Das war richtig geil. Ich hab mich mit einem Kumpel getroffen, der eine Tochter hatte zu dem Zeitpunkt und eine Ehefrau und der hat gesagt, oh, was willst du dich denn jetzt trennen? Ihr seid doch gerade zusammengezogen und was ist denn mit dieser, er hat immer gesagt, Hazel Burger, diese Hazel Burger in der Schweiz und so. Das ist doch jetzt nur so ein Gehirnfurz irgendwie.
Die Hazel Burger ist aber auch wirklich, wow.
Lass das doch mal und so. Und ich habe gesagt, ich fühle bei der was ich noch nie vorher gefühlt habe und die Beziehung jetzt, die gibt mir das einfach nichts und ich muss das abbrechen, auch wenn es auf dem Papier das Dümmste ist, was man machen kann. Und zwei Wochen später habe ich mich wieder mit ihm getroffen und er hat gesagt, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Du hast mich inspiriert.
Seid ihr noch befreundet und ja. Magst du ihn auch?
Ja, also jetzt seit
ich letzte Woche getroffen, ne?
Seit ich dieses Hazel Burger weiß, ist es etwas unterkühlt. Doch, wir sind befreundet.
Aber so dieses, also er hat eine 10-jährige Ehe oder so beendet, weil ich ihm von unserer Beziehung erzählt habe, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal da war.
Ja, es war nicht mal eine
Beziehung. Seht ihr, da war der damals schon vor eurer Beziehung ein Vorbild.
Ja, aber was für eine Macht auch, was für eine Verantwortung, wenn es in die Richtung geht. Also, du hast mich inspiriert, deshalb habe ich mich von der Frau und Mutter meiner Tochter getrennt.
Aber das hat steckt ja in einen. Ich wollte gerade sagen,
das ist so wie wenn eine Seifenblase an einem Blatt sich streift und dann platzt. Also irgendwann wäre sie eh geplatzt.
Ja, auf jeden Fall.
Das Blatt ist nicht schuld.
Ja.
Woran musstet ihr euch aneinander gewöhnen?
Also ich glaube, ich musste mich schon dran gewöhnen, dass Thomas so wahnsinnig ehrlich ist, auch manchmal so fast ehrlich, nur um ehrlich zu sein. Also wirklich so das Gegenteil von Samthandschuhe. Also Thomas hat so Stacheldrahthandschuhe, mit denen er mich manchmal anfasst. Also so nach meinem ersten Solo-Auftritt zum Beispiel war das dann einfach, da hat er mir dann irgendwie so 2 Stunden lang erzählt, warum das nicht gut war. Und ich dachte mir so, es ist so gerade gar nicht die Zone, in der ich bin. Also das brauche ich jetzt wirklich gar nicht. Und
es tut mir auch echt leid, dass ich das gemacht habe. Das war
ja, aber es ist
taktlos.
Es ist taktlos, aber es ist irgendwie trotzdem, ist es eine sehr intime Art des Austauschs, jemandem halt wirklich so die Meinung an den Kopf zu schmeißen. Weil es heißt ja, dass er eine Meinung von mir hat und sich auch mit den Dingen befasst, die ich mache. Aber es ist halt sehr anstrengend manchmal, dieser extrem direkte Austausch. Und ich würde auch sagen, Thomas hat so eine Angewohnheit, an die habe ich mich immer noch nicht ganz gewöhnt, dass je schlechter es mir geht, habe ich manchmal das Gefühl, desto härter nimmst du mich ins Gericht, würde ich sagen. Und das ist halt auch natürlich mega anstrengend, aber es ist auch sehr belohnend, wenn man dann einfach merkt, ja, jetzt geht's mir gerade schlecht und eigentlich könnte ich jetzt auch einfach einen Monat lang mich hinlegen und sagen, boah, ich bin überarbeitet und müde, bring mir mal einen Kakao oder so. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Also oftmals sind es die Dinge, die mich an Thomas ärgern, wo ich merke, eigentlich will ich das nämlich genauso, wie er es macht. Und es stört mich, dass ich das nicht selber einfordern kann, sondern dass er es mir quasi gegen meinen vermeintlichen Willen aufzwingt.
Also ich muss auch nach außen hin, bin ich oft der Bad Cop und das ist halt auch, das ist vielleicht so die Kehrseite davon. Also natürlich sage ich dann zu Hazel manchmal, warum legst du dich jetzt nicht schlafen, obwohl du Augenringe hast bis zum Boden und ich sehe doch, dass du müde bist und so und gönn dir doch mal was. Aber auf der anderen Seite war es auch zum Teil schon so, dass von außen Leute gekommen sind und Hazel irgendwie vollgelabert haben mit irgendwas und ich dann derjenige war, der dann halt sagen musste in der Situation, hey, ich habe zu ein paar Leuten schon wirklich gesagt, geh bitte einfach weg. Das passt gerade einfach nicht. Wir wollen hier chillen oder arbeiten oder so. Und du kommst jetzt an mit irgendeinem Heute-Show-Beitrag von vor 5 Jahren, den du gesehen hast, wo du jetzt eine Idee zu hast und die trägst du jetzt an Hazel ran und so. Und es ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort dafür.
Aber du hast auch wirklich die Ausstrahlung, dass man dann geht.
Ja.
Man sagt dann, nee, also war ja heute, Show,
ist ja. Ja, alle denken ja auch, Thomas ist irgendwie 1,90, aber er ist nur 1,81. Er ist ein mentaler Riese.
Ja, ich merke das immer, wenn mir Leute in der Fußgängerzone Flyer in die Hand drücken wollen, dann brauche ich immer nur zu schauen und die gehen weg. Die wissen schon.
Die zerreißen so den Flyer und essen ihn so beschämt auf. Was würdest du denn sagen, woran musst du dich bei mir gewöhnen? Ja,
ich habe einfach sorry, jetzt in den... Werde ich jetzt von 2 Leuten.
Ja, ja. So.
Es ist so ein Hotel.
Ja, es ist wirklich, es ist so eine richtige Therapiestunde, aber es ist ganz cool. Ich erfahre ja auch neue Dinge. Also wir hatten in den letzten 2, 3 Tagen, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt große Streits, sondern eher so, dass wir manche Dinge einfach wieder neu ausrichten mussten irgendwie und uns wieder neu finden mussten, jetzt auch mit Kind und wie wir es in den nächsten paar Monaten machen werden. Und da ist mir einfach zum Teil wieder aufgefallen, was für unglaublich seltsame Menschen wir sind, aber wir beide einfach. Mhm. Also, ja, einfach, ich glaube, also irgendwie, ich find's immer wieder verrückt, wie man wahrgenommen wird und was die Leute so in einen reinlegen und dass die Leute so denken, so, ah ja, das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, der Junge vom Dorf oder irgendwie, oder bei dir halt so, ah ja, es gibt ja auch so Leute, die zum Beispiel denken, Hazel wäre die ganze Zeit auf Droge. Die denken einfach so, ach, das ist so eine verpeilte Maus, die irgendwie so verballert durch die Welt läuft und irgendwie mit Leuten labert. Und
Es könnte nicht ferner von der Realität sein.
Aber ich verstehe nicht, was das mit Gewöhnen zu tun hat. Also
das ist einfach sehr gewöhnungsbedürftig.
Was? Also, dass ich nicht auf Droge bin oder dass die Leute es denken?
Nee, also wir beide sind einfach sehr spezielle Menschen.
Ja.
Und zwar sowohl ich und dann auch die Teile von mir, die von dir gespiegelt werden, als auch du. Also.
Aber wenn wir jetzt, da muss ich jetzt ja mal tiefer bohren, ja. Wenn wir jetzt.
Da finden sich die Nuggets.
Da finden sich noch Nuggets. Wenn du sozusagen die Handschuhe bist, die jetzt nicht samtig daherkommen, mhm, und sich Hazel daran gewöhnen musste, was ist denn das entsprechende Kleidungsstück andersrum?
Also Hazel hat zum Beispiel ein riesiges Ego, also ein unendlich großes Ego, das größte Ego, das ich kenne. Vielleicht, keine Ahnung, Felix Lobrecht hat vielleicht noch ein ähnlich großes Ego von den Leuten, die ich so kenne, aber das vergessen Leute ganz oft. Also die denken immer, Hazel stolpert so durch die Gegend und dann schwuppsdiwupps ist am Schluss ein cooler Clip da oder ein cooler Podcast oder so. Aber Hazel ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Person. Also das klingt immer negativ, aber es ist überhaupt nicht negativ gemeint, weil sie natürlich auch eine unglaubliche Kraft hat dadurch.
Was ist Ego für dich?
Boah, das ist sehr, ich meine, jeder Mensch hat ja ein Ego. Ja. Es ist nicht so, dass der eine ein Ego hat und der andere nicht oder so. Dass man immer, ich würde sagen, beim Sport wäre es, wenn ein Spiel knapp ist, dass man so diese Kleinigkeiten, die dann noch den Unterschied machen. Also es gibt ja diesen Spruch, in großen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Und wenn man zum Beispiel Thomas Müller beobachtet in großen Spielen, ich meine, gut, in dem letzten Spiel, da war die Kleinigkeit halt schlecht in dem Fall, der kleine Abstand vom Tor, wo er es dann nicht gemacht hat. Aber dass sie dann immer so den Gegenspieler so hier und da so ein bisschen sticheln, auch merken, ah, der Gegenspieler ist eh schon gereizt, dann provoziere ich ihn noch. Oder auch umgekehrt, ah, ich merke gerade, der und der wird irgendwie schwächelt gerade, dann feuere ich den mal an in der ruhigen Minute und so weiter und so fort. Und das sind immer so diese Kleinigkeiten, die dann letztlich aufs Gesamte gesehen den großen Unterschied machen, warum die eine Person über einen langen Zeitraum erfolgreich ist und die andere nicht. Und das tagtäglich zu beobachten, erzeugt natürlich schon einen gewissen Druck, auch für einen selber, und den muss man erstmal aushalten. Ergibt das Sinn, was ich gerade gesagt habe?
Ne, ich verstehe es noch nicht genau, also weil ich glaube, das ist, also ich verstehe noch nicht den, also das, was ich gehört habe, ist eher Anspruch. Mhm. Weißt du, so wie so kenne ich Anspruch. Jemand, der nicht ganz, wo man denkt, ach komm, ein bisschen müssen wir schon noch. Also nicht rumstolpern, wie du es, sondern so, ey, komm, da ist da noch was drin. Aber das würde ich eher als Anspruch und weniger als Ego. Ego hat für mich irgendwie sowas, ja, ist ja schon klar, wenn der, also auf den Kasten, da stelle ich mich nachher drauf. Und du trägst nachher weg. Also das ist eher, Ego ist für mich eher so eine Selbsterhöhung. Die eigenen Themen selber erhöhen, sich selber erhöhen, das, so würde ich das eher.
Es ist zum Beispiel unglaublich schwer, aus Hazel eine Entschuldigung rauszukriegen. Und dann tut mir leid. Ich schaff's so einmal pro Jahr.
Damit das, auch, ja, okay.
Oder vielleicht alle 3 Monate oder so. Aber, oder? Das würde, also einfach, weil du rhetorisch so fit bist, dass wenn ich sag, hey, gestern, keine Ahnung, wolltest du den Müll rausbringen, hast es dann aber nicht gemacht, dann kommt immer ganz schnell einfach irgendwas.
Aber ich würde schon sagen, also gestern hast du doch gesagt, ja, die Schlappen sind im Flur, und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir leid.
Ja, ja, genau. Aber also nur so, weil wir zwei Stunden so kleine, vorher drüber geredet haben.
Aber so
hatten.
Kleine Sachen, würde ich sagen, entschuldige ich mich eigentlich immer sofort, aber so diese ganz großen Dinge, da, ja, da gibt's nur wenig.
Ja, ja.
Aber, also, ja, ich weiß nicht, also das finde ich jetzt alles so ein bisschen schwer auch für den Zuhörer zu verstehen.
Ist es so?
Was es so konkret jetzt ist.
Ja, zum Beispiel, also wenn jetzt, also ganz konkret, wenn Hazel mit ihren Brüdern spielt, liegen sie sich immer danach in den Haaren. Es ist dieses, das Szenario, dass einfach einer gewinnt und man dann sagt, okay, du hast gewonnen, das gibt es quasi nicht. Es ist dann immer am Schluss, du bist scheiße, nein, du bist scheiße und so weiter und so fort. Also es ist dann, es ist schon so ein, einfach so ein unbedingter Wille da, Ehrgeiz, Anspruch, wie du es nennst, immer den Unterschied zu machen. Und das ist mega, mega, mega viel wert. Darauf ist unsere gesamte Firma und alles aufgebaut, weil halt Hazel diese Strahlkraft hat und auch diesen Ruf, dass sie halt immer das Spiel nach Hause bringt, wenn man so will. Aber das halt eben tagtäglich zu beobachten und damit umzugehen, ist nicht immer einfach. Es geht ja jetzt hier um Dinge, die halt also anspruchsvoll sind auszuhalten am Partner, oder?
Ja, ich glaube auch, also so kann man es vielleicht noch als Beispiel verpacken, dass es sehr förderlich ist für Thomas und meine Beziehung, dass wir zusammenarbeiten, weil wenn wir in derselben Branche koexistieren würden, wären wir halt aus meiner Sicht ganz klar Konkurrenten. Mhm. Und deswegen ist es mega wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Und auch wenn wir noch unsere einzelnen Projekte haben, die ich auch für wichtig halte, also auch für unsere eigenen Köpfe und Leben und auch für die Beziehung, ist es wichtig, dass wir immer irgendwas haben, wo wir zusammen dran arbeiten, damit wir einfach gemeinsam, damit ich Thomas dann mitnehmen kann, quasi in diesem, hinter diesem Schild, wo wir sagen, hey, ich ramm jetzt mit diesem Schild alle anderen weg, die uns im Weg stehen. Weil wenn du nicht mit mir hinter diesem Schild stehst, dann stehst du vor dem Schild und dann ramm ich dich weg. Und ich werde nicht ruhen, bis ich einfach an dem Punkt bin, wo ich sein will, und du kannst mit mir mitkommen oder du stehst im Weg. Und das, also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber so würde ich sagen, ist es.
Ja, genau das habe ich gemeint.
Arya Stark also.
Ja, wirklich. Ja, hey, das
ist
Arya Stark.
Ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber welche ist das, die mit den Augenbrauen?
Die Kleine.
Die Kleine, die einfach alle mit dem Messer.
Okay.
Puff.
Ja,
Puff.
Ja, aber das ist doch, ist die cool oder ist die scheiße?
Die ist super cool.
Ah ja, dann bin ich
die Beste eigentlich.
Die ist cool, aber es ist auf jeden Fall don't mess with her.
Ja, ja.
Du willst auf jeden Fall, dass die in deinem Team ist und auf keinen Fall, die soll nie in der anderen Mannschaft sein.
Ja, die Leute lachen immer über meinen Instagram-Namen Hazel's gonna haze, aber das stimmt schon. Hazel is gonna haze.
Jetzt verstehe ich den.
Ja, das Coole ist halt, dass wir jetzt halt so einen Kosmos aufgebaut haben, für den wir auch stark sein können und für den Hazel auch stark sein können, und dann muss sie nicht selber unter, weil das ist ja dann auch teilweise so, da feuert das dann wieder zurück, dass Hazel dann diese riesige Persona aufbaut und dann aber auch unter der Persona zum Teil wieder leidet. Und wenn man diese Persona aber auf mehrere Köpfe verteilt, dann wird es auch für sie, glaube ich, langfristig einfacher, das wieder auszuhalten. Also das ist ja auch für Hazel manchmal, wenn Sachen an sie rangetragen werden, weil Leute halt eben stark auf sie reagieren, das ist manchmal unerträglich, wenn Leute Hazel sehen und anfangen zu weinen, ja, oder ihre
wirklich?
Oder ihre ja, Kinder
schon ein paar
nach
Mal passiert, das ist total verrückt.
Oder ihre
Warum?
Kinder nach ihr benennen
weil sie
oder
sich so gefreut haben, ich weiß nicht, ist mega übertrieben. Also
weil
für
sie
mich
so
eine
weil sie einfach
übertrieben
weil sie so ergriffen waren, endlich Arya Stark zu sehen.
Das ist ja eigentlich das Ego, da sagt ja das Ego, heute ist ein guter Tag.
Ja, aber so im Alltag, glaube ich, findest du das dann eher beängstigend?
Ja, also so, wenn es wirklich so, ich teile mein Leben halt auch ganz klar in jetzt ist Showtime und jetzt nicht. Also das heißt nicht, dass ich nicht zu Hause auch irgendwie entertaine und gerne gefalle oder so, aber es, also ich würde mich zum Beispiel nie auffällig kleiden in meiner Freizeit. Also ich mag das eigentlich nicht, angeschaut zu werden.
Und das ist zum Beispiel was mega Positives bei Hazel. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, dass Hazel...
Soll ich den Raum verlassen oder kannst du es auch
nein,
von mir sagen?
Nein, es ist was Positives, wie gesagt, dass Hazel vor allem nach oben tritt und nicht nach unten. Also Hazel greift dann eher mal vielleicht Jan Böhmermann an oder, keine Ahnung, Felix Lobrecht oder was weiß ich, mit Konkurrenten, ja, oder andere Leute, andere große Namen in diesem Business. Aber so im Alltag will eigentlich Hazel eher verschwinden. Und das ist halt natürlich auch was total Mutiges. Also wirklich, ja, wie eine Kriegerin.
Ist ja herrlich. Also was für ein Hotel, ist das ein Spa-Hotel oder was?
Ja, es ist ein Spa-Hotel. Naja, so, wir kommen jetzt nochmal zu den anderen Fragen. Nein.
Nee, deswegen ist es ja auch so spannend, wenn Hazel in so One-on-Ones auf große Namen trifft, wie Richard David Precht oder eben Felix in dem Fitnessstudio oder sowas, weil es immer so ein zwei Raubtiere umkreisen sich hat und man auch immer merkt, die anderen nehmen sie sehr ernst und wissen, Hazel kann in 5 Sekunden sie dumm aussehen lassen, wenn sie will. Und das ist eine große Qualität natürlich.
Und habt ihr voneinander diese Sachen so ein bisschen übernommen, weil dieses nicht mit Samthandschuhen, das erlebe ich dann schon auch, dass du dann auch manchmal sehr direkt bist. Und andererseits erlebe ich ja auch, also du bist jetzt auch nicht unbedingt ein bekiffter Schluffi, der in der Ecke hängt.
Ich wär's es gern.
Du warst es auch mal. Nee,
ja.
Ich glaub,
aber du bist ja auch total, du willst ja auch das, was passiert. Also du bist ja auch voll auf, also das merkt man dir ja auch
ja, an. Ja, hungrig so.
Hungrig.
Also so
gierig. Du bist auch.
Ich bin Pusher.
Pusher T, ja. Also ich glaube schon, dass wir da auch viel voneinander übernommen haben.
Ja.
Oder? Auch negative Sachen?
Also kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall haben wir ganz viel voneinander übernommen. Ja. Aber was meinst du jetzt konkret?
Also, dass du halt, das finde ich halt beeindruckend an dir, dass du so krass für deine Bedürfnisse einstehst. Also ich würde halt im Traum nicht auf die Idee kommen, einfach zu sagen, ja, ich will jetzt aber 2 Stunden lang Fußball schauen oder keine Ahnung was. Das würde ich halt nicht machen, wenn es halt noch irgendwie was zu tun gibt. Und dann hat Thomas mir mal gesagt, ja, dann mach das doch einfach. Und dann dachte ich auch so, ja, ist eigentlich ein guter Lifehack.
kenn ich auch genau das Gleiche. Ich sag dann, ja, ich fahre jetzt mal weg von dem Fahrrad eine Runde. Und Stefanie guckt mich an und ist so,
was? Wie? Aber wir müssen doch noch den Koffer packen für
Nein.
das Kind.
Nein, ich fahre jetzt, sie braucht das.
Fährst du Rad oder wie?
Ich fahre Rad oder gehe laufen oder sowas. Und nehme dann einfach, oder ich fahre auch, also wir haben uns kennengelernt. Zusammengekommen im September und im Januar bin ich erstmal einen Monat allein nach Afrika gefahren.
Ach, geil.
Also, fand's jetzt so okay, aber ja, ich finde das wichtig.
Aber
also,
fährst du Rennrad oder Mountainbike oder Stadtrad?
Nee, einfach nur Stadt. Oder also meistens bei mir joggen und laufen oder spazieren oder für mich sein wollen. Also ich kenne das so ein bisschen mit dem, was du mal erzählt hast, mit dem introvertiert sein. Also ich ziehe auch, ich brauche unbedingt Ruhe. Mhm. Und die brauche ich aber für mich. Mhm. Die ist nicht gegen die anderen und nicht gegen meine Frau oder gegen meinen Sohn, sondern ich brauche das einfach. Und das zu vermitteln, dass diese 2 Stunden, die man braucht oder was auch immer, diese Ruhe nichts gegen den Partner ist, das ist eine Arbeit, finde ich. Also,
ja, gerade also das ist lustig, dass du das sagst, weil vor 3 Tagen oder so hat Thomas dann die Kleine mal für 6 Stunden oder so einfach gehabt, den ganzen Tag lang. Und ich habe da wirklich einfach gar nichts gemacht zu Hause. Also ich habe irgendwie 2 Stunden lang E-Mails beantwortet und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach mal alleine sein. Weil ich bin also eigentlich ist man ja schon in der Schwangerschaft nicht alleine. Man hat ja immer dann noch so ein Lebewesen, um das man sich kümmert. Und das macht mich so, also ich finde, das ist so richtig erschöpfend, mit Leuten zu interagieren. Egal, ob das jetzt ein Baby ist oder jemand mega cool ist, der einem voll labert mit den spannendsten Theorien oder auch jemand, der ganz still ist. Ich brauche einfach manchmal Zeit für mich alleine und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zwischen Thomas und mir. Er zieht richtig Kraft aus so Treffen mit Freunden und Familie und ich finde nichts schlimmer. Also ich freue mich mega, das vorzubereiten, bin auch dann monatelang aufgeregt und denke mir, was kochen wir denn dann und was gibt's denn und welche Servietten und so weiter. Aber sobald es dann ist, ist es für mich eine absolute Horrorvorstellung.
Ja, also Hazel bedrückt immer der Gedanke, dass Leute zu Besuch kommen. Also sie denkt sich dann immer schon Wochen im Vorfeld, ah, was gibt es dann zu essen und ja, dann haben wir gegessen, was machen wir danach? Und ich denke mir halt immer, ja, dann stellen wir halt eine Kiste Bier hin und schauen, was passiert. Also so.
Ja. Na, dieser Stress, also das kann ich total nachvollziehen. Horror. Menschen kommen.
Aber deine Frau lädt gerne Leute ein?
Ja, schon auch, ja. Also bei mir ist es, ich kann total gut in zwei, auch Dreiergespräche ist gut. Aber wenn das zu viel wird, dann wird mir das, also ich bin auf einer Party eigentlich der, der in der Ecke steht und den ganzen Abend mit einer Person redet.
Ja, ich auch. Oder das, am besten in der Küche irgendwie Zwiebeln schneidet.
Ja,
weil und irgendwie vielleicht das dann, könnte man übermorgen Zwiebeln brauchen.
Wir könnten doch mal, wir brauchen noch, aber die, Wahrnehmung bei mir, und das ist, glaube ich, auch, was uns dann verbindet, ist eine ganz andere. Mhm. Also so natürlich, du laberst doch mit allen immer, musst doch mit allen und so, nee, ich will da auch manchmal einfach, bitte lassen Sie mich, aber ich gehe auch nicht mehr hin. Also dieses Energie geben, das ist für mich gerade das Wichtigste. Also zu sagen, gar nicht mehr nach Zeitmanagement gehen, sondern wirklich nach Energiemanagement. Zu sagen, okay, was, das kann das Schönste auf der Welt sein, meint man, aber wenn es mir keine Energie gibt, dann dann bringt es trotzdem nichts. Also das ist irgendwie, also weiß man ja auch nicht immer vorher, aber nur weil es in den Kalender passt, heißt es nicht, dass man es machen sollte.
Ja, und umgekehrt bist du manchmal mega im Arsch, aber machst dann eine Stunde Sport und fühlst dich viel besser als vorher. Und
das kenne ich total von Sport, du ja wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Also so das, du ziehst es ja durch, offensichtlich. Also
ja, ne? In den letzten 4 Wochen habe ich es ein bisschen schleifen lassen.
Naja.
Kennst du diese Tage, wo du denkst, heute ist alles egal, ich gehe jetzt zu McDonald's und danach trinke ich Bier und rauche vielleicht noch einen Joint oder so. Mhm.
Diese Tage gibt es auch als Monate.
Ja, genau. Diese Tage habe ich seit 4 Wochen.
Wie geil. Wir sprechen auch noch eine Weile alleine weiter. Gib mir was davon. Ich wollte tatsächlich auch gerne über das den neuen kleinen Elefanten sprechen im Raum, den es gibt. Wollte aber noch das Thema Konkurrenz, weil ihr das irgendwie so angesprochen habt gerade. Weil ihr wirkt überhaupt nicht so. Also ihr wirkt gar nicht im Sinne von, das ist ein neuer Blick, den ich auch als Fan gar nicht kenne, dass ihr auch eine andere Mannschaft seht. Mhm. Oder eine andere
Es ist auch weniger, also Retrogott hat, glaube ich, mal die schöne Zeile geschrieben, mir ist egal, wer der König von Deutschland ist, solange kein Platz für euch Idioten auf Neuland ist. Und das ist so das. Also wir denken gar nicht so im Sinne von, wir müssen jetzt größer werden als der Kanal oder als der Podcast oder so, sondern eher so, was gibt es noch nicht? Was wäre cool, wenn das Leute machen würden? Und dann versuchen wir das durchzusetzen. Und wenn wir dann merken, es gibt andere Sachen, die so ähnlich sind, dann wollen wir natürlich besser sein als das.
Ja, also die Konkurrenz ist halt nicht eine Person oder zwei Personen, die gemeinsam irgendwas machen, sondern es sind so Systeme und so Konzepte. Es ist so mega diffus, so dass es auch gar nicht, es gibt dann auch nicht wirklich ein Opfer oder so bei der Geschichte. Also eher, wir wetzen uns halt an was ab. Aber ich denke ja auch nicht ernsthaft so, boah, ProSieben ist ja ein riesiger Sender. Wieso ist unser Channel nicht so groß wie ProSieben? Sondern es ist dann eher so, okay, wie schafft es ProSieben, so mega mit geilem Licht so eine Sendung zu machen und so krasse Leute zu haben? Und wieso schaffen wir das nicht? Und dann versuchen wir das halt zu schaffen. Und ja, also das ist eigentlich auch dieses nach oben treten, würde ich sagen.
Ja, da ist ganz, ganz konkret, als wir einen Podcast gemacht haben, wussten wir, dass wir nicht größer sein können als Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin, aber wir hatten schon den Anspruch, der größte oder beste Pärchen-Podcast zu sein, den es gibt. Und glücklicherweise hat dann Pardiologie einfach von alleine aufgegeben.
Und dann haben wir gesagt, Dankeschön. Ja,
so
ich
hat
will.
Sich dieses Battle nie ergeben, also, aber ja, keine Ahnung.
Okay, also
aber es ist gar nicht so gegen andere Leute, sondern wirklich eher so wie Entdecker eigentlich eher. Also man braucht ja schon einen gewissen Willen, um nach Amerika zu schippern, aber es ist nicht so, ich will da jetzt Leuten was wegnehmen.
Ja, aber
oder
es
so.
Ist also ein bisschen, um jetzt auch noch uns nicht in ganz gutes Licht zu rücken oder einfach in realistisches Licht uns halt zu rücken. Also es ist schon so, wir wissen sehr, sehr viel über Comedy und wir wissen auch, wir wissen einfach so 10 Sachen, die wissen nicht viele Leute. Einfach so ganz klare Regeln, wie man es macht und ich sag die nicht allen. Ja, also ich sag die halt nur Leuten, die wirklich in meinem Circle sind. Und das ist ja auch eine Art von Konkurrenzkampf. Wenn man einfach so sich andere Comedians anschaut und weiß, ich könnte dir 5 Tipps geben, die dich viel besser machen würden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du offen bist für das Feedback und ich mag auch nicht, was du machst so gerne, dass ich es gerne noch besser sehen will.
Aber du würdest es bei Menschen machen, die du schätzt.
Ja, wenn ich merke, da ist so ein Spark und da ist so, also
ja, und auch ein Interesse von der anderen
Person. Und wenn ich halt weiß, boah, mir gefällt es halt schon nicht, wenn du es vor 100 Leuten machst, so, ich will es halt auf keinen Fall vor 10.000 Leuten sehen, dann gebe ich den Tipp natürlich nicht. Aber wenn ich denke, boah, das ist so ein ungeschliffener Diamant, wenn den doch nur jemand schleifen könnte und ich weiß genau, wie man den nicht fertig schleifen, aber so ein bisschen in eine Form bringen könnte, dann mache ich das. Und das machen wir ja auch mit ein paar Leuten.
Ja, und das ist übrigens was ich von Hazel gelernt habe. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich so drauf, dass ich immer rumgerannt bin und allen anderen erzählt habe, was ich von ihnen denke und was sie meiner Meinung nach besser machen könnten. Was dann zur Folge hatte oft, dass die Leute besser geworden sind und mich nicht gemocht haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist ja eine Lose-Lose-Situation. Die Konkurrenz.
Also ich glaube, ich habe es dir wirklich einfach so gesagt, hör einfach auf, das zu machen, ja, weil die Leute mögen dich nicht und sie werden besser.
Ja, die Konkurrenz wird besser und mag mich nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich kann einfach gewisse Dinge für mich behalten. Dann mögen mich die Leute. Wenn sie mich fragen, wie war mein Auftritt, sage ich, top.
Na, wie war
bleib
ich so?
Genauso. Nee, klar, wenn es Freunde sind und es ein ehrliches Interesse ist und so, dann kann ich schon Feedback geben. Aber ich behalte schon sehr viel auch für mich und eben versuche halt, dass es intern passt und gehe da auch schonungslos mit den Leuten um, mit mir selber natürlich am meisten.
Da wir jetzt hier in diesem ganz kleinen Kreis sind und ich meine Comedy-Karriere jetzt ja auch so langsam starten möchte, was wäre ein Tipp? Also was wäre so eins von diesen 10?
Ein Tipp ist halt immer bei allem, was du auf der Bühne sagst, wissen, welche Emotion, mit welcher Emotion fängst du an und mit welcher Emotion hörst du auf. Also in welcher Emotion befindet sich das Setup und in welcher Emotion befindet sich die Pointe. Und das hilft halt sowohl der Performance, weil du dann irgendwie sagen kannst, ich bin so schockiert, weil das und das passiert ist und die Pointe ist dann aber, ich bin total erleichtert. Und dann weißt du halt auch ganz genau, wie du es schreiben musst, weil du dann einfach innerhalb dieser emotionalen Welt bleibst und auch wie du es performen musst. Und du musst halt dann einfach, manchmal ist es wirklich egal, was du sagst, eigentlich fast immer ist es egal. Du musst einfach dir komplett im Klaren sein, welche Emotionen wird es gerade übertragen aufs Publikum.
Ein weiterer Tipp ist zum Beispiel, kündige deinen Auftritt nicht als schlecht an. Machen ganz, ganz viele. Beim Poetry Slam sieht man das die ganze Zeit. Leute gehen auf die Bühne und sagen, sorry, den Text habe ich letzte Nacht um 4 besoffen zu Ende geschrieben. Und dann weißt du schon, denn die nächsten 5 Minuten werden scheiße. Also ja, sobald du auf eine Bühne gehst oder vor ein Mikrofon oder vor eine Kamera, musst du sagen, Achtung Leute, jetzt kommt das Krasseste, was ihr je gesehen habt. So.
Ja, das hat einfach mit Respekt zu tun grundsätzlich.
Ich habe neulich eine Sache gehört, die fand ich total gut. Der sagte, in irgendeinem Ami-Podcast sagte einer, wenn Comedians von der Bühne gehen und sagen, das war Hazel Brugger, hat er gesagt, ja, und wer ist sie denn jetzt?
Ja, stimmt.
Und das fand ich total gut, so dieses Loslösen, weil meistens ist es ja dann doch die gleiche Person und nicht eine Band oder irgendwas. Okay, dann haben wir das Konkurrenzthema, doch würde ich sagen, sprechen wir doch mal über den Elefanten. Elefantin.
Das kleine Rüsselschwein.
Ich erinnere mich, und das habe ich, ihr habt das ja irgendwie so Mitte März dann, glaube ich, so öffentlich gemacht, dass es jetzt das Elefantchen jetzt da ist. Bei mir war es so, als wir nach Hause gekommen sind vom Krankenhaus mit unserem Sohn, wir sind in die Wohnung rein und die Wohnung war anders. Und in dem Moment war mir klar, es wird nie wieder so sein wie vorher. Und es ist mir noch nie vorher passiert. Also dieses so, okay, das war alles davor, jetzt ist alles danach und es gibt keinen Weg mehr zurück. Und es war bei mir in der Wohnung, da reinkommen, dieser Moment. Habt ihr diesen Moment auch gehabt? Also kennt ihr dieses Gefühl, okay, das hat also damit,
Ja, das ist lustig, da habe ich auch noch gar nicht mit jemandem drüber geredet, aber das war auch, als wir in die Wohnung gekommen sind. Ich habe mich ins Bett gelegt und Thomas hat der Kleinen die Wohnung gezeigt und gesagt, schau mal, das ist jetzt deine Wohnung, hier wohnst du jetzt. Das ist der Flur, das ist die Küche. Und ich dachte so, fuck, stimmt, die wohnt jetzt hier. Also es war gar nicht so, jetzt ist das Leben anders, sondern es war einfach so dieser Druck irgendwie. Es war nämlich wirklich nicht positiv, das Gefühl am Anfang, sondern es war einfach nur ein Druck. Alles, was sie sieht, sieht sie zum ersten Mal und ich oder Thomas oder wir beide sind dafür verantwortlich, wie sie das wahrnimmt. Also, was ein Flur ist, definieren wir. Was eine Küche ist, definieren wir. Und einfach so diese krasse Verantwortung, das hatte ich im Krankenhaus noch nicht und zu Hause hatte ich das dann auch.
Es ist auch so verrückt, dass man im Krankenhaus ist man ja noch so umsorgt und wird so betreut. Mhm. Und dann irgendwann gibt einem einfach jemand das Baby und sagt, so, jetzt viel Spaß damit. Und man denkt so, was
mache ich, wenn die Windel voll ist? Ja, dann wechseln sie sie. Und woher weiß ich, dass die Windel voll ist? Das werden sie schon merken. Wie denn? Sie werden es merken.
So was. Habt ihr euch da vorbereitet? Nee. Also ihr habt ja keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und so.
Ich habe Bücher gelesen, gefressen wie eine Wahnsinnige.
Und Thomas hat sich gar nicht vorbereitet. das war auch so ein klassischer Dad-Move, dass so das Kind irgendwie 3 Wochen alt war und dann hat er so ein Buch gelesen und dann so gesagt, so, ja, man könnte ja auch das und das machen. Und
ja,
das,
ja. Das. Mein Hosenstall war offen, sorry Leute.
Deswegen hast du so gut geatmet.
Also das heißt, du hast dich eingelesen, du hast es auf dich drauf zukommen lassen. Wie hat dann die Realität mit dem, was du dir vorher darüber gedacht hast, irgendwie, wie ging das zusammen?
Also wo es ja wirklich gar nicht zusammengeht, ist bei diesem ganzen Thema Schlafen. Also ich finde auch, eigentlich kannst du jeden Ratgeber wegschmeißen, aber eigentlich müsste in jedem Ratgeber auf der ersten Seite einfach stehen, weißt du was, wenn es für die Mama passt, kann es so schlimm nicht sein. Weil dieses Ganze, man müsste ja eigentlich das und das und das und das, das erzeugt so einen komischen Druck. Also das Kind sollte auf gar keinen Fall in eurem Zimmer schlafen oder es muss auf jeden Fall in eurem Zimmer schlafen. Mach, was du willst, wahrscheinlich stirbt das Kind nicht. Wenn es stirbt, bist du wahrscheinlich nicht zu 100% daran schuld. Und wenn ich besser schlafe und das Kind besser schläft, wenn sie direkt neben mir liegt, dann ist das so. Bei uns ist es halt so, ich schlafe halt viel besser, wenn das Kind in einem anderen Zimmer schläft, weil es ist einfach zu laut. Also ich denke dann immer, das ist nicht normal, wie sie atmet. Jetzt atmet sie zu laut, jetzt atmet sie zu leise. Und lauter so Sachen, das weißt du halt einfach nicht, wie du da drauf reagieren wirst. Und das ist einfach, du musst einfach, und das versuche ich, also es klingt jetzt so, als wäre ich schon fertig mit dem Prozess. Das ist überhaupt nicht so. Ich versuche das sehr, eigentlich jeden Tag versuche ich aufs Neue so in mich reinzuhören, was will denn ich eigentlich? Weil du liest diese Ratgeber mit so einer Brille, wo du dann denkst, ja gut, also wenn die das so sagt, dann mache ich es ja auf jeden Fall nicht so. Oder wenn der das sagt, dann mache ich es. Also du hast so deine Fan-Leute, deine Idole und dann machst du es genauso und du bist dann Team Kind schläft alleine oder Team Kind lebt im Tragetuch, bis es 6 ist oder so. Und du kannst nicht ändern, was für ein Team du bist.
Ich fand es einfach so gegensätzlich, was ich gelesen habe. Also ich habe ja auch immer mal wieder, oder Hazel hat mir Sachen erzählt oder so, dass ich von relativ früh beschlossen habe, irgendwie bringt's das nicht.
Ja, also zum Teil innerhalb von einem Ratgeber.
Ja, es ist dann so, das Baby ist Besucher in deinem Leben. Richte dich nicht nach dem Baby, denn es muss sich nach dir richten und du weißt ja, wie es ist, ein Leben zu führen. Und das Baby kann's ja noch gar nicht wissen. Und das nächste ist so, wenn das Baby schreit, renn sofort hin, lass alles stehen und liegen. Und du denkst dir so, ja, was jetzt? Also ist
es ist ein extrem anspruchsvoller Besucher in deinem Leben.
Und ich mag da gar keine Gäste.
Ja, genau.
Also ihr habt das erste ja sehr, sehr schön beschrieben, eure gegenseitige Puzzeligkeit, was ich total schön fand. Wie unterscheidet sich die Liebe, die ihr für eure Tochter habt, zu der Liebe, die ihr füreinander habt? Also vielleicht fragen wir jetzt gerade so die Naturwissenschaftler an euch.
Ja, also man kann es eigentlich nicht vergleichen. Also das eine ist so wie, wenn man die Liebe mit Übelkeit gleichsetzen würde, ist das eine so, mir ist irgendwie flau im Magen, und vielleicht ein Stück Pizza regelt das, dann ist mir nicht mehr flau. Und das andere ist, ich bin gerade mit 200 km/h eine Treppe runtergefallen, weil gar keine Stufen mehr da sind. Mir ist so schlecht. Also so dieses krass unkontrollierbare Gefühl, was man dem Kind gegenüber hat. Das hat sehr lange, oder nicht sehr lange bei mir gedauert, aber es hat schon so fast 2 Monate gedauert, bis ich das wirklich gefühlt habe. Dann hat es mich aber so überkommen, echt wie so ein Knüppel auf den Kopf. Also es ist so.
Also diese Anbindung meinst du oder was?
Einfach so dieses, mir ist scheißegal, was ich von dir kriege. Ich liebe dich einfach. Mhm. Du kannst machen, was du willst. Es wird nie aufhören. Einfach diese Gewissheit darüber, das ist mein Gefühl. Es geht nicht um dich, Baby. Es ist mein Gefühl dir gegenüber, ist einfach die pure Liebe. Und bedingungslose Liebe in einer Ehe, das gibt es ja nicht. Also, da kann man sich noch sowas vormachen. Wenn Thomas jetzt irgendwie mich links und rechts betrügt und mir die ganze Zeit sagt, wie scheiße ich bin. Ich werde schon irgendwie dann mal sagen, hey, können wir nicht vielleicht versuchen, dass es noch funktioniert. Aber hey, nach einem Jahr bin ich da weg. Und bei meinem Kind, es tut mir auch irgendwie weh zu wissen, die wird mich, wenn sie 15 ist, scheiße finden. Aber es ist egal, weil es lohnt sich trotzdem.
Mhm. Ja, das Baby hat sich uns ja nicht ausgesucht, aber umgekehrt schon. Deshalb ist es immer, also ich finde es auch immer komisch, wenn Eltern zu viel Liebe oder überhaupt irgendwas von ihrem Kind erwarten.
Nochmal ganz kurz,
Das Baby hat sich uns ja nicht ausgesucht, aber wir haben uns es ausgesucht.
Also wir haben uns für ein Baby entschieden
und das Baby hat sich ja zu keinem Zeitpunkt für uns als Eltern entschieden. Deshalb ist es eigentlich von vornherein, gibt's da schon so ein Gefälle. Und deshalb muss es einem eigentlich fast egal sein, wie das Baby oder Kind oder der Mensch, der dann daraus entsteht, einen irgendwann mal findet, weil.
Ja, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, da war ich so sehr stark pubertierend mit, ich glaube, 14. Da habe ich so gesagt, das ist alles so scheiße, ich ziehe jetzt aus. Was soll das? Was ist das für eine scheiß Familie? Und da hat sie einfach zu mir gesagt, ich liebe dich und du kannst nichts dagegen tun. Und das fand ich irgendwie so schlimm in dem Moment, weil ich so dachte so, aber ich will dir doch irgendwie wehtun und du tust mir weh und wieso kann ich dir nicht wehtun? Und das habe ich dann gemerkt, so als die Kleine ungefähr 2 Monate alt war, dachte ich echt so, fuck, hey, es ist wirklich egal, was sie macht. So dieses Gefühl, das ist mein Gefühl. So es ist was viel Egoistischeres auch als man sich vorstellt. Also für mich war es zumindest so. Das ist so, das kann man mit niemandem teilen, dieses Gefühl. Und trotzdem blickt man ja dann so in die Augen von anderen Eltern und weiß so, du hast es auch, aber halt deinem Kind gegenüber. Und es ist dein Ding.
Ich hatte das am Anfang, bei uns ist ja nochmal was anderes, weil wir einen Sohn haben. Und diese Feststellung, und das ist mir am Anfang gar nicht so richtig bewusst gewesen, wir haben eine Familientherapeutin, dass da plötzlich ein anderer Mann mit im Bett liegt. Und plötzlich ist da so ein bisschen so ein, und ich wusste am Anfang gar nicht, wieso gibt es Momente, wo ich das irgendwie merkwürdig finde. Und dann sagt die, ja, das ist, als wäre wirklich, die sagt, stell dir mal vor, du kommst nach Hause und da ist plötzlich Dieter und deine Frau sagt, ja, das ist mein Neuer, der lebt jetzt hier mit uns. Und dann habe ich dieses Gefühl verstanden, Eifersucht ist es nicht so, wie man das kennt, aber irgendwie so, ja, ich bin nicht mehr der Einzige, der neben ihr liegt. Es ist eigentlich auch immer, ehrlich gesagt, immer jemand jetzt zwischen uns, ganz oft sogar. Kennt ihr dieses Gefühl schon? Also ist dir das schon?
Ja, also das ist tatsächlich, in der Phase sind wir gerade, dass wir, und diese Phase ist auch noch längst nicht abgeschlossen, also das wäre, glaube ich, auch vermessen zu sagen, dass es so ist, dass wir irgendwie merken, wir müssen uns als Paar wiederfinden und auch so diese Liebe als Paar, glaube ich, noch wiederfinden und dafür einstehen, also zu sagen, ich hole mir nicht nur einen Babysitter, wenn ich arbeiten muss, sondern vielleicht auch mal einen Babysitter, wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehen will. Also so dieses, lohnt sich das Baby mal abzugeben, das haben wir für die Arbeit schon ganz klar entschieden, weil es anders nicht geht, Hazel kann das Baby nicht mit auf die Bühne nehmen und so weiter. Aber für uns als Paar, da so weit sind wir irgendwie noch nicht. Ich meine, es ist auch, das Baby ist jetzt 4 Monate alt oder so. Es dauert vielleicht auch einfach noch ein bisschen. Aber das merken wir gerade schon. So, boah, wir haben Business zusammen, sind auch noch beide selber irgendwie aktiv, haben dann noch eine Familie und dann noch so an, keine Ahnung, 5. Stelle oder wo auch immer, kommt dann irgendwie noch unsere Beziehung. Und dass man sich schon irgendwann so fragt, Wo ist das eigentlich?
Ja, und das ist halt auch so krass, weil ja das Baby würde ja ohne die Beziehung nicht existieren, das Business würde nicht existieren, nichts würde aufgrund, würde ohne das, was an fünfter Stelle steht, existieren. Und so kann es ja eigentlich nicht sein. Aber ich finde, eigentlich bin ich ziemlich positiv überrascht, wie wenig es sich negativ auf unsere Beziehung auswirkt.
Ja, ich meine, wir haben immerhin einen funktionierenden Beziehungspodcast. Also
die Leute kaufen es. So nee, also aber es war jetzt schon so, Thomas hat auch jetzt ein paar Tage im Büro geschlafen, weil er einfach auch gesagt hat, ja, ich schlafe hier halt besser, weil es einerseits wacht das Kind halt oft auf in der Nacht, andererseits stresst mich die ganze Situation dann halt auch und dann, wenn sie dann abends schon wieder nicht, also dann schon wieder quengelt und schon wieder, dann ist es halt auch keine chillige Atmosphäre, um einzuschlafen. Aber jetzt so die letzten zwei Nächte war sie dann in ihrem Zimmer und wir lagen dann einfach im Bett und dann, natürlich bist du komplett müde und pennst dann einfach weg und früher hätte man halt dann noch einen Film geschaut oder was geredet oder gekuschelt oder so und das geht halt dann nicht mehr, aber einfach so dieses, wir sind hier und nicht überall, wo wir sind, ist das Baby und es gibt ein Leben, das es schon vorher gab, das es jetzt immer noch gibt. Das ist halt irgendwie was, was man mega reinprügeln muss.
Es ist natürlich auch in so einer kleinen Wohnung eine rein räumliche Frage, weil ich mag das total, wenn ich nicht schlafen kann, was relativ häufig passiert. Also ich würde sagen, so zwei Nächte die Woche ungefähr, so durch die Wohnung zu geistern. Und jetzt ist dieses Geistern halt einfach noch eingeschränkter als vorher. Mhm. Weil einfach nicht ein Zimmer von den vier blockiert ist, sondern zwei, mindestens zwei. Und in beiden Leute schlafen, die sehr sensibel sind. Also sehr, sehr, sehr
geräuschempfindlich.
Genau, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr feines Gehör haben.
Hellhörig.
Und dann beruhigt es mich manchmal einfach total zu wissen, eben in dem Büro, ja, ich kann jetzt auch mal nachts noch irgendwie ein YouTube-Video schauen oder rumlaufen oder was weiß ich was.
Ja, es ist so wie die Frage, willst du lieber, dass jemand dich auf der öffentlichen Toilette beim Scheißen sieht oder dass du jemanden beim Scheißen siehst? So, willst du lieber geweckt werden oder jemanden wecken? Und manchmal ist geweckt werden sogar das kleinere Übel, weil man dann nicht der Buhmann ist.
Hast du wenigstens beim nächsten Streit was gegen die andere Person in der Hand?
Bei uns ist so, meine Frau, die ist so geräuschempfindlich, dass es, also wenn ich jetzt so die Earpods so rausmache und zumache, ist wirklich, sie rastet.
Wäre bei mir auch, ja.
Sie rastet so aus. Aber und sie wird auch richtig aggressiv und dann ist es so, dann reg ich mich natürlich total auf, dass sie jetzt so aggressiv wird. Und also das ist, dann bin ich dann wach wieder. Also eigentlich wollte ich ja gerade schlafen und dann liegt man so.
Ja, bei Hazel ist es so krass mit Licht. Sie ist der lichtempfindlichste Mensch, den ich kenne. Also es ist wirklich extrem. So, da muss nur ein kleiner Spalt sein, wo irgendwas durchkommt oder ich schaue mal kurz aufs Handy nachts um drei oder so, sie ist sofort hellwach.
Ich schaue mal kurz aufs Handy nachts um drei.
Das klingt wie ein Schlager.
Das klingt wie so ein Udo Lindenberg-Song.
Ja.
Hat sich eure, also wir haben also vorher ein bisschen hin und her geschrieben und ein Thema, worüber können wir denn so quatschen? Und du hattest geschrieben, Hazel, dass das Thema Empathie für dich irgendwie in oder für euch gerade ein Thema ist. Und also Empathie, einen neuen Menschen sozusagen einen Platz zu geben und sich selber auch Platz zu finden. Wie hat sich eure Empathie verändert? Also ist das, also nicht mehr nur auf euch zu sein, also auch eure Beziehung natürlich sehr konzentriert auf dich, sozusagen das Ego dann nochmal ein bisschen mehr, wenn es so ums Geschäft geht so ein bisschen. Hat sich da durch das Kind, hat sich das irgendwie verdreht? Ist da irgendwie eine andere?
Nee, würde ich nicht sagen. Nee. Würdest du sagen?
Ich werde als Mann, wenn ich unterwegs bin mit einem Baby, anders wahrgenommen. Das vielleicht.
Mhm.
Aber ansonsten nicht wirklich.
Nee, also eher, Thomas hat so eine Nummer, die er auf der Bühne ein paar Mal gemacht hat, die wirklich zu 100% wahr ist, einfach, dass man denkt immer, sorry, wenn ich jetzt da deine Nummer zitiere, aber dann siehst du mal, wie das aussieht. Wenn man, man denkt immer, man wird Kinder lieber, wenn man Kinder hat, aber das Gegenteil ist der Fall. Man liebt halt sein Kind, aber für die anderen Kinder ist dann nichts mehr übrig. So ist es ein bisschen. Also man schaut sich dann andere Babys an. Also wenn ich mir dann halt ein Baby anschaue, was 4 Wochen jünger ist als meins, denke ich mir so, wie nervig sind Babys? Und es ist halt nicht mal so süß wie mein eigenes Baby. Also wie kann man so einen Aufwand leisten für so ein Baby, was nicht mal so süß ist wie meins?
Also das Empathische hat sich sozusagen nicht nach außen verstärkt, sondern eigentlich eher nur nach innen. Und zum Außen ist es sogar eher weniger geworden.
Ja, also man merkt halt wirklich so, Louis C.K. redet auch auf der Bühne so drüber, your circle of concern tightens. Also das ist einfach, es gibt weniger Dinge, die dir wichtig sind. Und ich merke auch zum Beispiel Stoffwindeln. Ich habe Stoffwindeln zu Hause, ich habe es auch ein paar Mal ausprobiert. Aber dann hatte meine Tochter einen wunden Po. Und ich dachte mir einfach so, nee, also dann gibt's halt Plastikmüll. Wenn die besser sind für den Po, weil die mehr aufsaugen. Wenn ich die Wahl habe, meine Tochter hat einen roten Po oder ich habe weniger Müll, natürlich gewinnt der Po meiner Tochter. Ist gar keine Frage.
Das Baby ist der Boss.
Das Baby ist der Boss, ja.
Mhm.
Ja, und zwar auch so, als das Baby also neu da war, als es geboren wurde im Kreißsaal, hatte ich es zum ersten Mal auf dem Arm, auch als erste Person, glaube ich, überhaupt. Und ich habe das Baby sofort gespürt. Das war auch ein total krasser Moment. Also ich habe sofort gemerkt, ich habe sofort gespürt, nicht nur, wie sich das Baby im Moment fühlt, sondern ich habe gemerkt, ich werde immer wissen, wenn ich im selben Raum bin, wie das Baby gerade so drauf ist. Also das ist ein Teil von mir halt einfach. Und wenn das Baby leidet, leide ich und so weiter. Und wenn das Baby irgendein Bedürfnis hat, habe ich ein Bedürfnis und so weiter und so fort. Und dann war mein Bruder da mit seinen zwei Kindern und ich habe gemerkt, bei den Kindern ist es gar nicht so. Also wenn die quengeln, keine Ahnung, was die brauchen.
Die sind mir schon alt genug, um es zu sagen eigentlich.
Ist mir offen gestanden, zum gewissen Grad auch scheißegal. Also es ist so, das sind deine Babys so, keine Ahnung. Ist mir wurscht, was die machen. Also natürlich zum gewissen Grad. Also es sind ja trotzdem noch Verwandte von mir und auch immer noch Kinder und so. Aber das war irgendwie ein krasser Moment, so zu merken, wie viel besser man sein eigenes Baby versteht als andere Kinder. Und Leute denken immer so, ah, der hat Kinder, der ist jetzt kinderlieb. So als wäre einfach ein Schalter umgelegt und man kriegt dann so Nachrichten, bei unserer Kleinen war das so und so und so und so und man denkt so, ja, keine Ahnung, wie es bei deiner Kleinen
ja,
ist.
Ja, es ist genauso wie, dass wir einen Podcast haben, wo wir drüber reden, dass wir verheiratet sind und das heißt ja nicht, also ich bin ja nicht verheiratet mit Thomas, weil ich unbedingt verheiratet sein will und dann lief gerade Thomas vorbei und dann habe ich ihn geheiratet, sondern es war halt so, Thomas war da und dann war irgendwie das Logische, war halt dann, ja, wir heiraten, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so Wedding crazy oder so und ich bin auch nicht Baby crazy, also ich finde halt mein Baby cool und es ist auch echt einfach ein geiles Gefühl, dass man mit der Person, die man am allermeisten liebt und sich selbst eine Person macht, die es noch nicht vorher gab und die man dann noch mehr liebt. Also es ist so ein krasser Brainfuck und ja, also das
ist halt
hat
wie wenn
nichts
du,
mit anderen Kindern zu
ja,
tun.
Ja, wie wenn du 5 Minuten lang erzählst, wie sehr du Sellerie magst und was du alles daran toll findest und dann kommt jemand und sagt, ich mag Brokkoli total und du sagst so, nee, es ist mir scheißegal, es geht gerade nicht um Brokkoli, es geht um Sellerie.
Das ist okay, also das heißt, euer Kind ist jetzt so euer gemeinsames Ego.
Ja, genau.
Ja, schon. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, das Kind ist vor meinem Ego.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar, also auch verblüffend, dass man dann irgendwie einfach so auch vergisst zu essen, weil das Kind muss ja essen und so. Also
ja,
es war wirklich
ganz furchtbar. Also das Kind war ja nach 4 Wochen, gerade als wir wieder anfangen wollten zu arbeiten, musste es überraschend ins Krankenhaus und wäre auch fast gestorben tatsächlich. Und ich musste Corona-bedingt zu Hause bleiben für, am Anfang, als es ins Krankenhaus kam, hieß es sogar 10 Tage. Also ich darf das Kind 10 Tage nicht sehen und es schwebt in Lebensgefahr. Es waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Also ich habe Hazel und das Baby besucht oder versucht zu besuchen. Ich bin dann am Krankenhausparkplatz rumgetigert und
habe immer gesagt, mein Mann muss mir was bringen, wir haben keine Windeln.
Ja, mehr. Und im Krankenhaus, das stört da ja auch eh keine Sau. Also es ist wirklich
das
so.
Das Gute ist ja, es interessiert niemanden und das Schlechte ist, es interessiert niemanden.
Ja,
das genau. Ist so ein deutsches Gesundheitssystem.
Also Besuch im Kölner Krankenhaus ist immer wie ein Besuch in einem Entwicklungsland so ungefähr so. Also es ist so
wie
fehlt
so
nur noch, dass da so eine Ziege rumläuft oder so. Es ist ja einfach so völliges Chaos.
Wobei der Hennes steht ja überall rum.
Ja, es stimmt. Und ja, und das war halt total furchtbar. Also ich immer wenn ich zu Hause war, habe ich geweint quasi. Also stundenlang, tagelang. Mhm. Und das ist natürlich die Kehrseite von dem Ganzen. Also wenn es deinem Kind schlecht geht, geht's auch dir schlecht.
Das
ja.
Ist das mit dem Kostbaren, was ich meinte, ne? Also
ja,
man
genau.
Plötzlich war es so eine tolle Glaskugel, die Oma hat sie gerade gekauft und puff.
Ja, ja, aber irgendwie hat uns dieser Krankenhausaufenthalt auch ein bisschen geholfen, weil man merkt dann auch, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht kontrollieren. Also es ist ja das eine, sich um einen Säugling zu kümmern und immer bei ihm zu sein und ihn zu beschützen, aber das weißt du, so, dann ist das Kind irgendwie 3, ist in der Kita und dann schießt ihm einer einen Duplo-Stein in die Fresse. So, dann da kannst du ja auch nichts gegen machen. Und du kannst ja auch nicht dein Kind immer nur bei dir zu Hause haben. Also,
das ist ja auch so ein schlimmer Moment, wenn man das Baby so anschaut und zurzeit lacht es auch total viel und ist wirklich total entspannt und so. Und man so denkt, oh Mann, du wirst noch so viel leiden in deinem Leben. So, du wirst noch, also weil es einfach dazugehört, du wirst noch vor so viele Hindernisse stoßen, Leute werden dich verarschen und so. Das ist einfach, es gehört dazu. Also, und das ist natürlich auch ja furchtbar, das zu merken.
Darf ich fragen, was war?
Das Kind hatte eine Nierenbeckenentzündung.
Okay.
Und wir wissen nicht, warum, weil sie hat nicht eine anatomische Voraussetzung eigentlich dafür. Es war einfach ganz plötzlich ganz, ganz schlimm. Also sie hatte extrem hohes Fieber, hatte eine mega krasse Blutvergiftung und halt musste sofort an die Antibiose.
Wow.
Ja, also es war so, also ich glaube, es war wirklich so, wenn wir 4 Stunden später im Krankenhaus gewesen wären, wäre Schicht im Schacht gewesen.
Ja, es war richtig krass. Es war der Tag, an dem wir wieder anfangen wollten zu drehen für YouTube. Wir haben gerade die Interviews für die erste Folge nach der Pause Social Distancing gedreht mit einem professionellen Kamerateam in unserer Wohnung. Und dann habe ich noch ein bisschen Schnittbilder und Zeug mit denen gedreht und mit dem Kameramann und Tonmann gequatscht. Und Hazel war drüben und irgendwann hat Hazel gesagt, boah, das Baby hat Fieber, hat beim Kinderarzt angerufen. Frau beim Kinderarzt hat gesagt, ja, kommen Sie mal morgen. Dann hat Hazel gesagt, ja, nee, es hat Fieber, es hat beim anderen Kinderarzt angerufen, dann sind wir dahin gefahren und der andere Kinderarzt hat gesagt, es muss sofort ins Krankenhaus und im Krankenhaus haben die Leute gesagt, wenn es ein paar Stunden später gekommen wäre, wäre es tot. Also das auch so, ja, Medizin in Köln.
Ich glaube aber, also was ich jetzt wirklich gelernt habe, ich habe einen kleinen Vorsprung, ist dieser Mutterinstinkt, ich finde den so heftig. Also wo ich auch sage, ja.
Ja, das doch. War bei uns auch ein bisschen so, dass Thomas dann so gesagt hat, ja, mal schauen. Oder
voll.
Hat es halt sowas, es muss auch lernen, hart zu werden. Und ja, also es ist auch wichtig, finde ich, dass man diesen Gegenpol hat, weil nur Mutterinstinkt ist vielleicht zu krass. Aber das hat mich selber an mir überrascht, so wie dieser super ursprüngliche, also es ist einfach, ich hätte auch der alleine einen Zugang legen können, obwohl ich das noch nie gesehen habe, wie man das macht.
Ja, und fast 39 Grad Fieber bei so einem kleinen Wurm, also das weiß jeder. Ich habe ja auch viele Ärzte in der Familie, dass man da sofort handeln muss. Also spätestens als ich das gehört habe, war ich dann auch nicht mehr entspannt.
Aber ich finde diesen Instinkt so irre. Also dass der so da ist und den habe ich tatsächlich nicht. Also ich check das nicht so sehr, wie Stephanie das checkt und jetzt du ja offensichtlich auch. Also das finde ich total faszinierend. Das ist auch immer wieder so, sie weiß genau, nee, jetzt ist es ernst.
Mhm.
Und ich bin so. Okay, mittlerweile weiß ich, okay, ja gut, dann ist es auf jeden Fall ärztlich.
Aber ich glaube, vielleicht kann man das auch als Mann gar nicht so, oder?
Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, das ist irgendwie dieser Verbund. Und da sind wir wieder bei dem, wie habe ich ihn erst genannt, Dieter oder so, der jetzt da ist. Du weißt einfach.
Ja, ich meine, Dieter war ja 9 Monate am Stück in deiner Frau drin.
Genau.
Das fandst du auch nicht so schlimm.
Das stimmt.
Ja, aber ich finde dann auch dieses Ganze, weißt du, es gibt da so Eltern, die immer so sagen, ah, Hauptsache meinem Kind geht's gut und ich mache ja so viel für mein Kind und so. Und ich denke mir mittlerweile echt so, ja, natürlich. Also was denn sonst? Wenn dein Kind schläft, schläfst du. Wenn dein Kind zum Arzt musst du zum Arzt.
Ja.
Also so, dein Kind bist du. So, das ist nichts Besonderes, als Eltern zu sagen, ich kümmere mich um mein Kind. Was denn sonst?
So wie wenn man sagt, ah, oh, es ist mir so wichtig, ich kümmere mich so gut darum, dass es in meiner Wohnung nicht brennt. Ja, sonst verbrennst du.
Ja.
Ich glaube, das Thema Gesundheitszustand oder beziehungsweise nee, Krankenhauszustand und so weiter, darüber hast du bei Eva im Deutschland 3000 Podcast auch gesprochen. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal nachhören. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen. Und du hast es ja auch so ein bisschen thematisiert mit, dass der liebe Spahn, dass du ihm gerne helfen würdest, wenn er denn möchte. Ich glaube,
Er ist einfach sehr überfordert.
Ja.
Ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall überfordert. Apropos Überforderung. Eine Sache, die mich in der Vorbereitung und auch als Fan sozusagen auch überrascht hat, wie schnell ihr wieder so am Start seid. Also so auch, was ihr alles produziert und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist aber ein älteres Interview gewesen, hast du, Thomas, von einem unglaublichen Druck auch gesprochen. Und da habe ich gedacht, aber woher kommt der denn eigentlich, dieser Druck? Weil eigentlich, ihr seid ja schon sehr, sehr selbstbestimmt in dem, was ihr macht. Warum ist euch das so wichtig? Jetzt, du hast jetzt bald deinen ersten Auftritt, dein neues Soloprogramm fängt jetzt an und so weiter. Das ist ja sehr, sehr viel auch. Warum dieses so unbedingt weitermachen, jetzt auch?
Das haben wir gestern gerade wieder gemerkt. Wenn man einmal drin ist in der Mühle, dann passt's. Also
es ist so viel leichter, immer ein bisschen zu machen, als irgendwann ganz viel.
Oder auch gar nichts und dann ein bisschen.
Also je länger die Pause ist, desto besser muss das Comeback sein. Und wenn die Pause 3 Jahre lang ist, ist es einfach ein unglaublicher Druck.
Und ich glaube, dieses desto besser muss das Comeback sein, das wissen wir auch, das kommt von uns. Also niemand erwartet so, und jetzt hat Hazelbrugger ein Kind, jetzt muss sie aber richtig liefern.
Also dieser Druck ist selbst gemacht.
Ja, ich denke schon.
Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Ja. Ja, aber ich finde ja auch nur dann macht es Spaß. Also ich mag auch diese Frage immer nicht, checkt es das Publikum oder nicht oder so, weil wenn man danach geht, dann kann man ja einfach irgendwas machen. Aber ich finde, es wird dann interessant, wenn man halt eben selber einen gewissen Anspruch an sich hat. Also ich meine, wir haben ja auch vorhin über Anspruch geredet, auch an die andere Person und so. Und es ist ja nicht so, dass ich an Hazel den ganzen Tag rumkrittel oder so und selber an mich keinen Anspruch habe, sondern es ist ja so, wenn ich ein YouTube-Video veröffentliche und nach der Veröffentlichung feststelle, ich habe einen Fehler gemacht, irgendeinen technischen Fehler, der Ton war irgendwie um 2 Frames verschoben oder was weiß ich was, das quält mich Tage, wenn nicht sogar Wochen. Also es ist so ein richtiges, so ein körperlicher Schmerz, so wie so, oh, ich hätte es noch so auf die letzten Meter habe ich es irgendwie verkackt und es hätte noch so viel besser sein können und ich habe nicht das Maximum aus dieser Zitrone rausgepresst. Und ich weiß auch, dass das zu 100% nur ich bin.
Das sind auch lustigerweise Dinge, die haben wir beide, aber unterschiedliche Ansprüche, also an andere Dinge.
An anderen Punkten.
Also ich zum Beispiel hasse es, wenn ich mich verhasple und dann ist das im Video drin. Ich finde das so schlimm. Aber es ist niemand findet das schlimm sonst. Aber ich hasse es. Und Thomas sagt dann auch, nee, das lassen wir natürlich drin. Das ist ja irgendwie lustig.
Das macht's ja natürlich so ein bisschen Dreck irgendwie.
Und bei technischen Sachen bin ich dann so und sag, es ist gar kein Problem. Also niemandem wird es auffallen. Und wenn es auffällt, wirkt's eher noch sympathisch. Und Thomas kann es dann aber auch nicht wahrhaben, dass es so ist.
Ich meine, es ist ja rein objektiv kein Problem, wenn irgendwie, wie beim Sträter-Video, keine Ahnung, 600.000 Leute das Video schauen und kein einziger kommentiert, oh, was ist denn an der Stelle mit dem Übergang oder so. Aber es ist halt der Anspruch. Und der macht es ja auch dann irgendwie spannend, weil es wird ja auch immer wieder an uns rangetragen, dass dann Leute so sagen, ah, bei euch läuft so und chillt doch mal und genießt es doch einfach und so. Aber ich denke mir auch so, ja, das Spannende ist ja nicht, was jetzt gerade passiert, sondern was in der Zukunft vielleicht noch passieren könnte. Das ist ja immer, also dieses nächste Projekt ist ja immer das Coole. Also ich denke nie so, also wie wir dieses Currywurst-Video vor 2 Jahren hingekriegt haben.
Die war aber scharf.
So.
Nee, das ist ja aber jetzt in dieser Zeit, in dieser, ich meine, das Baby ist 4 Monate alt und in so einer krassen Zeit, also das ist ja, ihr habt ja vorher schon, das hast du irgendwo, glaube ich, du hast es gesagt, irgendwie 140% gegeben und jetzt sind es halt 240%. Das ist ja ein Wahnsinn erstmal. Und deswegen habe ich mich gefragt, so, warum habt ihr nicht ein paar Sachen pausiert und macht's wenig? Also, weil ihr schiebt ja die ganze Zeit nach. Und es ist wirklich, also, das ist natürlich, ich freue mich und denke auch, ach, das wäre für mich auch total okay. Ich mache mir so, macht weniger, es ist total okay.
Ja, also, wir werden auch zum Beispiel eine YouTube-Sommerpause einlegen. Und wir sind uns da schon ein bisschen neu am Aufstellen. Ich glaube, wir haben halt auch nicht mal ansatzweise so angetappt, wie wir uns entlasten lassen können. Wir haben zum Beispiel auch noch keine Putzhilfe zu Hause. Also es sieht echt aus, also eine Bombe könnte so einen Schaden nicht anrichten. Es ist wirklich eine Bombe, die eine Dreckschleuder drauf hat, die noch ganz gezielt in die Ecken zielt. Und ich meine, also ich will mich schon einfach überall so ein bisschen entlasten lassen. Aber das Ding ist halt auch in unserem Beruf, also es ist halt einfach ein Beruf, wo du mega krass alles geben musst und halt.
Warum?
Weil es einfach, also unser Humor, finde ich, funktioniert nur dann, weil er ist ja so understating eigentlich, unser Humor. Und der funktioniert nur dann, wenn es ganz klar, aber an irgendwas extrem Krasses gekoppelt ist. Und das ist dann entweder die hohe Kadenz oder das hohe Kaliber der Gäste, mit denen ich rede. Also ich kann halt nicht irgendwie meine Mutter interviewen und sie dann fragen, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Aber wenn ich halt Harald Schmidt frage, was hast du heute Morgen gefrühstückt, dann ist es halt wieder genial, weil dann die Leute sagen, boah, krass, du könntest ihn alles fragen und du fragst sowas Banales. Und das ist so wie, wenn du, also ich habe so das Gefühl, manchmal wir kochen auf so einem Gasherd mit irgendwie 10 Platten etwas, was man eigentlich auch in warmes Wasser eintauchen könnte, um es aufzuwärmen. Und so muss es aber sein, weil sonst denken sich die Leute einfach nur, wieso macht ihr denn dieses... Wieso esse ich hier und gleich
dass es eben nicht so aussieht wie, also ganz kurz, damit ich das richtig verstehe, es soll nicht zu ambitioniert aussehen und wirken.
Aber
also
es muss halt mega ambitioniert sein. Ja, also okay. Du kannst halt nur, das habe ich auch ganz, ganz, ganz am Anfang von unserer Beziehung mal zu Thomas gesagt, weil wir waren bei so einem Konzert von einer Big Band und dann hat er gesagt, ja, ich finde das irgendwie cool, dass die alle so andere Schuhe anhaben. Und dann habe ich gesagt, ich finde das gar nicht cool, weil die betreiben eigentlich gerade Understatement, aber ich habe mir das Konzert angeschaut und die haben nie was gestated. Also du kannst nur etwas understaten, wenn du auch mal was gestated hast.
Also bei Mark Zuckerberg ist es ein Statement, dass er nur ein T-Shirt anhat. Aber bei jeder anderen Person denkt sich niemand, wow, krass, dass der ein T-Shirt anhat.
Nee, das ist, wir hatten das ja in unserem Hotel Matze-Gespräch auch schon, als es um deine Live-Show ging, ne? Also die ist ja ein Understatement kaum zu überbieten gewesen. Ich meine, die Crew bestand aus einer weiteren Person. Wer war das jetzt wohl? Der Busfahrer, der Mercher, das Vorprogramm. Also es ist ja schon sozusagen das gelebte Understatement.
Aber gleichzeitig, das muss ich noch nachschieben, einfach um diesen Leuten auch Credits zu geben, haben wir uns im letzten Jahr an entscheidenden Punkten entlastet. Also zum Beispiel Beni, der unseren Podcast abmischt, oder Stefan Becker, der unsere Videos schneidet, wo ich im Nachhinein auch denke, hey krass, vor anderthalb Jahren habe ich die Videos noch alle selber geschnitten. Wie ging das denn eigentlich? Mhm. Also wo ich dann schon merke, es ist möglich, selbst wenn man so viel macht und auch selbst wenn man so viel kontrollieren will, Dinge abzugeben und sich zu entlasten. Und das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Monaten noch besser hinkriegen. Sonst rasen wir auf eine Wand zu, also das ist ganz klar, weil 200, wie du gesagt hast, 10%, 40%, ich weiß nicht genau, das über einen langen Zeitraum, nee, das geht nicht, das ist einfach unmöglich.
Das auf dem T-Shirt steht ja hinten drauf, kennen Sie diese Frau? Mhm. Kennt ihr sie?
Das ist lustig, weil wir haben echt uns, bevor das Kind kam, gedacht, was wäre denn ein guter Titel für ein Programm von einer Frau, die Mutter geworden ist, frisch. Und ich glaube, der Titel ist halt einerseits so im Sinne von, ja, die gibt's ja auch als Privatperson. Und das ist auch was, wo ganz viele Leute gesagt haben, was, die kriegt ein Kind, weil sie sich einfach nicht Hazelbrugger vorstellen konnten, dass sie überhaupt privat irgendwas macht. Geschweige denn sowas Intimes wie irgendwie ein Kind austragen. Und andererseits auch verändert das ja eine Frau extrem, wenn sie Mutter wird. Und das haben wir dann auch gemerkt, dass wir die Frau neu kennenlernen müssen. Und ich glaube aber, wir kennen sie besser denn je, oder? Also ich kenne mich auf jeden Fall besser als vor einem Jahr noch.
Also ich würde sagen, wenn man das so eine Meta-Analyse machen kann, wo Hazel jetzt gerade mit ihrer Stand-Up-Karriere steht, geht's jetzt im neuen Programm um die vielen Hüte, die sie als Frau hat. Also Ehepartnerin, Mutter, Chefin und so weiter und so fort, weil das ganz viele Rollen sind, die auch bei Frauen zumindest, glaube ich, noch gar nicht so klar definiert sind, vor allem, wie man diese Rollen alle miteinander vereint.
Oder ob man sie überhaupt vereinen muss. Also das ist ja auch die Frage.
Und gibt es Momente jetzt auch in diesen letzten 4 Monaten, das muss jetzt gar nicht nur auf dich bezogen sein, sondern also, aber das Programm heißt jetzt so, aber vielleicht ist es Hazel und Thomas, wo ihr euch nicht wiedererkannt habt?
Ja, ganz oft. Also ich bin sehr oft so, merke ich, was für eine unglaubliche Power einfach so Hormone haben, im Guten wie im Schlechten. Also einerseits, dass man eine Geburt nicht nur überlebt, sondern ich würde meine Geburt sogar als positives Erlebnis verbuchen. Mhm. Unglaublich. Also ohne Hormone keine Chance. Aber halt auch so wie man einfach, also ich merke auch dadurch, dass ich immer noch voll stille, bin ich nicht ich selbst. Also ich bin, seit ich schwanger geworden bin, nicht so, wie ich eigentlich bin. Und das ist halt sehr schwer, wenn man drinsteckt, irgendwie da so eine nötige Distanz zu gewinnen, um zu merken, ja, das bin zwar ich, weil ich bin ja ich und ich kann nicht 1,5 Jahre lang nicht ich sein und ich bin ja auch irgendwie Hormone und Hormone sind auch Teil der Natur, aber ich werde das dann in 2 Monaten anders sehen. Und das ist was mega Schwieriges, wenn man dann auch zu zweit noch versucht, irgendwie damit umzugehen.
Und Entscheidungen treffen muss und so weiter und so
fort. Ja, genau. Wenn ich irgendwie, also das strengt mich auch im Moment massiv an, einfach dieses, ich muss jetzt sagen, was will ich am 10. März 2022 als Catering haben? Hey, keine Ahnung. Also keine Ahnung, ob ich dann überhaupt noch auftreten will. So, es kann alles sein.
Anders könnte man auch sagen, ein Baby zwingt dich als sehr verkopfte Person, die du bist, auch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu leben. Das ist ja eigentlich auch was Schönes.
Ja, es ist was sehr, sehr Schönes. Also dieses sich der Natur hingeben ist irgendwie was sehr Erleichterndes, weil man einfach merkt so, hey, ich kann es nicht bekämpfen. So, das ist jetzt einfach so.
Wie ist das mit dir, mit dem, also wenn wir jetzt mal nicht sozusagen, kennen Sie diesen Mann? Gibt es Momente, wo du dich nicht wiedererkannt hast? Oder welche Momente waren es?
Eigentlich gar nicht so sehr, glaube ich. Ich habe, als Hazel schwanger wurde, sehr viel in meinem Kopf rumgeschoben und angefangen zu rechnen, wie machen wir das denn? Und auch zeitlich und eben versucht, uns personell besser aufzustellen und auch versucht, es möglich zu machen, dass Content rauskommt, wie jetzt das Wimmelbuch von Janis Weber, an dem wir gar nicht beteiligt sind, der aber trotzdem irgendwas mit uns zu tun hat und so. Aber ja, also bei diesen ganzen hormonellen Umstellungen, da bin ich ein Stück weit raus. Aus Erzählungen. Ich weiß nicht genau, was würdest du denn sagen?
Ja, die Frage ist ja, kennen Sie diesen Mann, ob du dich kennst? Und ich glaube schon, dass du dich verändert hast, seit du Vater bist. Also auf jeden Fall, es ist so, also ich meine, du bist viel emotionaler, würde ich sagen, als vorher.
Ja.
Klingt
plausibel.
Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende, weil du musst gleich los. Wo wollt ihr hin?
Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass wir auf jeder Position, die wir bespielen, im Moment ist es ja, die Leute denken immer, boah, Hazel und Thomas, die finden das mega geil, dass sie dann so selber noch sowas aufnehmen und dann irgendwie noch so cool, dann hält der eine die Kamera unter. Wir wollen das nicht. Wir wollen eigentlich, dass das Leute machen, die
ihr
das
wollt,
können.
Dass das RTL macht.
Ja, uns ist eigentlich egal, wer das macht, solange der Vibe halt stimmt.
Wir
aber
wollen schon
halt
professionell arbeiten.
Es ist so schwer, Leute zu finden. Also es ist so ein hoher Preis, den Leuten dann immer erklären zu müssen, was man will, wenn man es auch selber machen kann und sich selber ausbeutet und dann nicht noch immer kommunizieren muss.
Es ist ein bisschen wie diese Stelle bei Walk the Line, wo irgendjemand zu Johnny Cash sagt, ich liebe deinen schleppenden Sound und er sagt so, ja, ich würde ja gerne schneller spielen, aber ich kann nicht.
Genau so ist es und ich glaube, wir wollen eigentlich gerne genau das machen, was wir uns vorstellen, weil im Moment ist es extrem nah dran. Also es ist wirklich sehr nah, so unsere Vorstellung mit dem finalen Produkt, es ist sehr deckungsgleich. Aber es ist halt wahnsinnig umständlich für uns, dorthin zu kommen. Und ich hätte halt gerne, und Thomas auch, dass wir einfach noch so 5 Leute haben, die dann in dem, was sie dann jeweils machen, einfach die allerbesten sind. Und jeder halt nur in seinem Fähigkeitenbereich arbeiten muss. Also ich will nicht auch noch vorher in die Hände klatschen, damit alle Kameras synchronisiert sind. So, das ist einfach, das ist nicht, ich bin da nicht so gut drin. Ja. Thomas macht's auch manchmal, er ist auch nicht so gut drin. Und es gibt Leute, die können das mega gut.
Die können viel besser klatschen.
Und einfach, also ich glaube, wir wollen das machen, was wir machen. Wir wollen unsere Vision nicht verwässern lassen, aber trotzdem, ja, also es soll, im Moment sind wir so in so einem klebrigen Sirup und ein Sirup so weit zu verwässern, dass er richtig lecker schmeckt, aber noch nicht eine wässrige Plörre ist. Und da wollen wir hin, zu diesem Sweet Spot. Und ich glaube halt, dass es sau schwierig ist, wenn du einmal zu viel Personal hast, das wieder zu reduzieren. Und deswegen ist unser Leben halt einfach ein Zirkus, wo wir an allen Hebeln selber drehen.
Ja, und es gibt auch bei uns nur ganz oder gar nicht. Also entweder du bist voll drin und kriegst dann auch alles mit natürlich. Das will man natürlich auch nicht mit jeder Person teilen. oder halt eben nicht. Also man merkt es ja bei Anja Sikorski, die passt es aufs Baby auf, die regelt zum Teil unsere Finanzen, die macht, also die
verschickt den Merch,
die hat Schlüssel zu all unseren Immobilien und so. Also
weiß noch nicht, wie die richtig funktionieren, aber das ist eine andere Frage.
Scheißegal, ja.
Die letzte Frage, ihr müsst euch diesmal einigen. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Du hast es ja schon mal selbst beschrieben, aber jetzt müsst ihr euch einigen. Was würdet ihr für eine Woche für alle BerlinerInnen dort draufschreiben?
Bleibt gesund.
Euer Thomas.
Ja. ja, du, dieses Conan O'Brien Zitat.
Ja, da dachte
oder?
Ich gerade auch dran. Ach. Letztens hat Conan O'Brien bei seiner letzten Late Night ganz am Schluss bei der Dankesrede gesagt, do what you love with the people you love and it's going to be heaven on earth.
Ich würde sagen,
ich hoffe, die Berliner können Englisch.
Ja. Die Berliner können Englisch. Sehr, sehr schön, dass wir das gemacht haben.
Schon vorbei.
Ist schon, also Hesel muss los.
Ich check jetzt
wir,
mal
wir,
aus.
Wir hören uns unsere Stimmen noch gegenseitig vielleicht noch ein bisschen an. Ich fand das total schön. Es war mein erstes Pärcheninterview. Also
ach, krass.
Ich habe sonst immer nur mit Pärchenmännern mal gesprochen sozusagen, aber das fand ich richtig, richtig schön, dass wir das gemacht haben.
Ja, ist auch mega cool, dass du extra nach Köln gefahren bist.
Unbedingt. Unbedingt. Und es ist auch mein letztes Interview vor meiner Sommerpause, ja, vor deiner ja auch, vor deiner großen Pause. Und ich würde das wahnsinnig gerne nochmal wiederholen.
Also, ja, total gerne.
Mega gerne.
Das machen wir einfach jedes Jahr immer im Juli und dann gucken wir uns über die Jahre das an, wie wir älter werden und
Die Fragen immer schleppender.
Die Fragen immer schleppender. Wir würden ja gerne schneller, aber wir können einfach nicht mehr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Danke.
Dankeschön.
Das war wirklich ein
Das waren Hesel und Thomas. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe Hesel und Thomas schon geschrieben, dass ich das jetzt einfach jeden Sommer machen möchte in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und mal schauen möchte, wie sich die Beziehung so weiterentwickelt. Mir hat das auf jeden Fall, ich glaube, das hört man, ich hoffe, das hört man, riesigen Spaß gemacht, so eine Art Interview zu geben. Die Stimmung war richtig, richtig toll. Die beiden haben ein, finde ich, krasses Konzept des Funktionierens, in dem sie sich auch zu 100% einig zu sein scheinen, was wiederum mit der Kommunikation zu tun hat. Ich glaube, sie erreichen das alles, weil sie sehr, sehr viel miteinander sprechen, weil sie alles ansprechen. Nach dem Gespräch mit den beiden habe ich mit Thomas noch alleine weitergesprochen, denn irgendwie finde ich seine Rolle doch sehr, sehr spannend. Wie fühlt sich das an, der Mann von zu sein? Hat er manchmal das Gefühl, auch dahinter zu verschwinden? Was sagen seine Eltern eigentlich über seine Rolle? Wenn ihr dieses Gespräch hören wollt, dann müsst ihr in die Hotel Matze Suite einchecken. Die gibt es bei Apple Podcast und jetzt auch ganz neu auf Patreon. Wir hören mal ganz kurz rein.
Also ein Stück weit gehe ich dabei bestimmt auch verloren. Also ich meine, Hazels Werk ist ja quasi Hazel Brugger und mein Werk ist Hazel und Thomas. Aber Thomas alleine gibt es quasi im Moment gar nicht. Und natürlich gibt es dann auch immer wieder so diesen Vorwurf irgendwie von wegen, ja, du, spielst dich da in den Vordergrund oder was weiß ich, benutzt Hazel oder springst auf irgendeinen Zug auf oder keine Ahnung. Ich glaube, dass es sich langfristig klären wird und dass auch noch deutlicher wird auf lange Sicht, was genau unsere beiden Rollen sind und dass es vielleicht auch mal eine Phase geben wird, wo Hazel sich eher zurücknehmen wird oder sogar zurücknehmen muss aus irgendeinem Grund und dann ich eher in Erscheinung trete, wenn auch nur hinter den Kulissen.
Wenn ihr das hören wollt, checkt einfach in die Hotel Matze Suite auf Apple Podcast oder auf patreon.com/Hotel Matze ein. Hesel und Thomas sind da ja meine Nachbarn. Vielen herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Vielen herzlichen Dank auch an die Supporter BookBeat, Soloway und Flink. Und vor der Sommerpause gibt es noch einen Podcast-Tipp zum direkten Weiter. Und das ist ein bisschen Eigenwerbung. Denn es ist ein Podcast, den wir mit Vergnügen für die Naturkosmetikmarke Weleda produziert haben zum 100-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Podcast nennt sich Mit gutem Beispiel und der wird gehostet von der Schauspielerin Hannah Herzsprung. Die trifft sich da mit ganz verschiedenen Vorbildern in Sachen Nachhaltigkeit und spricht mit diesen Expertinnen, Aktivistinnen, Vorreiterinnen, die Großes leisten und für andere mit gutem Beispiel in Richtung einer nachhaltigeren Gesellschaft vorangehen. Sie wollte selbst lernen und sich inspirieren lassen. Und das hört man auch. Ich habe es auch gesehen mit eigenen Augen, denn ich saß bei 2 Aufnahmen mit im Raum. Und ich finde, sie macht das ganz, ganz fantastisch. Sie saß da mit großen Augen, einer großen Neugierde, mit ihrer rauchigen Stimme. Das macht wirklich Spaß, das zu hören. Mit gutem Beispiel, diesen Podcast gibt es überall da, wo man Podcasts hören kann. Und ich packe den Link auch in die Shownotes. So, und ich mache jetzt eine kleine Sommerpause, wie gesagt, mache im August frei. Hier gibt es also keine Folgen im Hotel Matze. Wenn ihr mehr hören wollt, dann könnt ihr in die Hotel Matze Suite einchecken. Da geht es ein bisschen weiter mit den Check-ins und den Weisheiten. Und wir hören uns dann wieder im September. Ich freue mich sehr drauf, denn die Gästeliste, zumindest was sich jetzt schon so reserviert und eingecheckt hat, ist ach fantastisch. Da gibt es einen ganz großen Wunsch, einen ganz großen Wunschkandidaten. Der kommt jetzt endlich und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wir hören uns wieder im September. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freizeit, ein bisschen Urlaub und Sonne. Bis dahin, euer Matze.